Hallo und herzlich willkommen in Folge 22 der Strafbar. Ich freue mich, dass ihr uns wieder alle zuhört oder auch wenn ihr neu dazugekommen seid. Mein Name ist Laura Herdrich, ich bin 28, ich bin Doktorandin im Strafrecht und mache mit Daniel zusammen diesen Podcast. Und wer ist Daniel?
Hi, ich bin Daniel, ich war auch mal 28 und bin Strafverteidiger aus Hannover. Lange her ist fies, mein Dea. Oh Gott. Das wird schon so lustige Folge. Wir nehmen mal wieder abends auf. Ich habe gelesen, ich soll heute krawallig sein, das machen wir auch. Laura, was machen wir hier?
Wir erzählen was über Strafrecht. Wir sind dabei keine Vorlesung und auch keine Rechtsberatung. Wenn ihr das genauer wissen wollt, was wir alles nicht sind, dann hört doch Folge 0. Aber wir beschäftigen uns gern mit dem Strafrecht. Wir gucken uns aktuelle Fälle an, wollen auch aber so ein bisschen Grundlagenwissen vermitteln. Und genau, daran haben wir viel Spaß.
Genau. Euer Auftrag ist es, uns bitte zu liken bei bei Twitter, die Strafbar, oder aber viel wichtiger uns geil bei iTunes oder anderen, oder das heißt jetzt Apple Podcast, ne? Bei Apple Podcast geil zu bewerten. Oder ich glaube, man kann uns auch, theoretisch könnte man auch Freundinnen und Freunden, Oma, Opa und Hans-Peter allen sagen, hört mal die Strafbar, das wird dann total super. Empfehlt uns, das wäre ganz schön. Themen der Folge, Laura?
Hakenkreuze und Maßregelvollzug. Und das sind tatsächlich zwei Themen, die wir von Hörerinnen und Hörern bekommen haben diesmal. Genau.
Ja, wie geht's uns sonst, bevor wir einsteigen?
Wie geht's uns sonst?
Corona beschäftigt uns nicht mehr.
Doch, mich beschäftigt's wieder, weil die Zahlen langsam, aber stetig ansteigen und jetzt alle in Urlaub gefahren sind und alle bald wiederkommen und es mich nervt.
Kriege ich ehrlich gesagt zurzeit nicht so viel mit. Ich bin... wie ich vorhin sagte, alternative Aufnahmetermin im Oktober wäre gut. Also es brummt so megamäßig, es ist viel zu tun.
Schlimm, gut. Wenn man Geld nimmt.
Ja, das gehört ja dazu. Aber schlimm. Gut.
Fangen wir an.
Nein, also, gut. Wir fangen an. Du fängst an, oder? Oder so, du berichtest über Dr. D.
Genau, über Dr. Dirk. Also, es geht um das erste Thema, Hakenkreuze. Ich lese einfach mal die Frage vor. Ich habe eine Frage bezüglich der Strafbarkeit verfassungswidriger Organisationen. In Salzgitter gibt es eine Grundschule in der ehemaligen SA-Siedlung, bei der sich bis heute sowohl außen als auch innen Hakenkreuze bzw. stilisierte Hakenkreuze befinden. Diese Schule steht unter Denkmalschutz, sodass diese Hakenkreuze weder entfernt noch abgedeckt werden dürfen. Diese Symbole sind meines Wissens verboten, noch dazu in einem öffentlich genutzten Gebäude. Bei aller Wertschätzung für Geschichte und die Erinnerungskultur verstehe ich nicht, warum es dem Schulträger wegen des Denkmalschutzes untersagt ist, derartige Symbole zu entfernen. Denkmalschutz ist auch immer so ein Problem.
Ich glaube, Denkmalschutz ist eigentlich das ältere Datenschutz.
Ja, auch Datenschutz also, ist ja nicht immer sinnvoll.
Ja, aber wenn du irgendwas willst, sagen immer alle Datenschutz. Und ich glaube, Denkmalschutz ist der Vorläufer vom Datenschutz.
Denkmalschutz ist aber auch so ein Ding, wo dich jeder hin zum Kunst einfach irgendwo ankreiden kann und dann darfst du dein Haus nicht mehr umbauen und so.
Reden wir gleich noch drüber. Es gibt da doch fangen wir erstmal an oben mit Laura wollte über 86a StGB uns berichten.
Genau, Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen. Oh, ich habe den Titel nicht genau. Aber es geht auf jeden Fall um 86a StGB. Der käme hier unter Umständen in Betracht. Und da käme in Betracht der Absatz 1. Da steht drin, mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft. Wer erstens im Inland Kennzeichen einer der in § 86 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 bezeichneten Parteien oder Vereinigung verbreitet oder öffentlich in einer Versammlung oder in von ihm verbreiteten Schriften verwendet oder Gegenstände, die derartige Kennzeichen darstellen oder enthalten zur Verbreitung oder Verwendung im Inland oder Ausland oder in der Nummer 1 bezeichneten Art und Weise herstellt, vorrät, hält, einführt und ausführt. Genau, dann steht da nochmal, was Kennzeichen sind. Das sind Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Parolen und Grußformen. Auch wenn das als, wenn es Kennzeichen sind, die dem zum Verwechseln ähnlich sind. Und wir haben schon eben gehört, der verweist wiederum auf den 86. Da geht es auch um verfassungswidrige Organisationen und zwar um Propagandamittel. Von wem das denn nicht erlaubt ist? Und das ist zum einen der Fall, wenn es um eine Partei geht, die vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt wurde oder um eine Partei oder Vereinigung, die von der unanfechtbar festgestellt worden ist, dass sie Ersatzorganisation einer solchen Partei ist oder zweitens einer Vereinigung, die unanfechtbar verboten ist, weil sie sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet oder als Ersatzorganisation und was hier in Betracht kommen könnte, Nummer 4, Propagandamittel, die nach ihrem Inhalt dazu bestimmt sind, Bestrebungen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation fortzusetzen. Es geht uns hier nicht um die Propagandamittel, sondern um die Fortsetzung der Bestrebungen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation.
Vielleicht springen wir aber nochmal, bis wir zu dem Nazi-Scheiß kommen, einmal nochmal zurück, was denn sonst so verboten ist, ne? Also, es gibt nämlich tatsächlich Parteien, die verfassungswidrig genannt wurden, nämlich eine, glaube ich.
Zwei, nee, steht zwei. Hier drunter.
Zwei, genau. Erzähl mal.
Das ist die Sozialistische Reichspartei und die Kommunistische Partei Deutschlands. Und es
das sind ja beides linke Parteien, wa? Ungefähr so wie die Nationalsozialistische Deutsche Arbeitspartei. Also, die Sozialistische Reichspartei war eine ziemlich offene Nachfolgeorganisation der NSDAP. Mhm. Ne? Also, der NSDAP, für die, die jetzt aus irgendwelchen Gründen die ganze Zeit im Schulunterricht gepennt haben oder aus welchen Gründen auch immer nicht genau wissen, was das ist, die Nazi-Partei, also die Hitler-Partei. Und die KPD war tatsächlich die Kommunistische Partei Deutschlands, also die überhaupt nicht zu vergleichen, nichts, aber die Stalin-Partei, Anführungsstrichen. Ja, also nur weil das jetzt so, dass ich das jetzt so mit zwei Schlagwörtern zu vergleichen, sind die halt nicht. Ja, also die einen haben halt irgendwie den Kommunismus oder vielleicht eher den Stalinismus in Deutschland propagiert und die anderen haben halt irgendwie ganz Europa in Krieg und Elend gestürzt. Ja, also da muss man schon noch unterscheiden. Aber die beiden sind verboten worden und ja.
Genau, ich möchte dazu erzählen, welche Partei auch so ein Verbotsverfahren hatte. Und nicht verboten wurde. Ja, das ist die NPD. Und zwar gab es schon 2001 ein Parteiverbotsverfahren gegen die NPD. Das ist aus verfahrensrechtlichen Gründen eingestellt worden, 2003. Und dann gab es, und das ist ja ziemlich viral gegangen, 2017 nochmal eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erneut über das Verbot der NPD. Und da haben sie gesagt, ja, NPD ist ein Problem, weil sie die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung möchte und so ein Konzept vertritt. Aber sie ist schon so klein, dass sie es nicht mehr durchsetzen kann. Deswegen können wir sie auch nicht verbieten.
Stark vereinfacht.
Steht auf der Seite des Bundesverfassungsgerichts.
Diese starke Vereinfachung? Ja. Okay. Aber ich glaube trotzdem, es ist noch ein bisschen, also ich glaube, der Kern, es trifft den Kern, aber es gibt da noch ein, zwei Schwenker. Übrigens super unangenehm. Es gibt einen mittlerweile Uni-Präsidenten Volker Epping. Ja, der ist, für den, der sie kennt, ist das, der hat mal der ist auch Juraprofessor in Hannover, an dessen Fakultät ich fast die ganze Zeit und Laura zum Schluss studiert hat. Und der hat vor Jahren, als es mit dem zweiten NPD-Verbotsverfahren losging, mal genau das beschrieben, was man jetzt nämlich macht. So, also, dass man sagt, man verbietet die nicht, lässt sie quasi da, dreht denen aber den Geldhahn zu und so weiter. Und schafft dann quasi so nicht verbotene, aber so zwei Parteien. Und ich habe das total zerrissen, habe mehrfach in Diskussionsrunden gesagt, dass Epping ja wohl nicht alle Latten am Zaun habe. Und wenn man das bei ihm schreiben würde in der Vorlesung, also in der Klausur, man durchrauschen würde, dass das Verfassungsgericht sowas niemals nie tun würde. Es kam dann aber die Realität und zeigte Volker Epping 100 Punkte, Daniel Brunkhorst 0 Punkte. Und das, nachdem ich so 5 Jahre oder so mit stolz geschwellter Brust, weil ich es besser weiß als Epping. Epping hat, glaube ich, Brunkhorst hat keine Ahnung. Zumindest an der Stelle nicht. Und der hat früher aber auch, fand ich immer, so ein bisschen sehr, sehr CDU-nah irgendwelche Sachen geschrieben. Und das sollte man man sollte auch nicht SPD-nah schreiben, man sollte als Professor vielleicht das machen. Aber es stellte sich raus, war gar nicht CDU-nah, war realitätsnah.
Das stimmt.
Ich war nur
nicht realitätsnah.
Nicht auf dem richtigen. Ja, ich war halt nicht realitätsnah. Super Sache. Also, an dieser Stelle, Mensch, Volker Epping, tut mir leid, du hast über Jahre recht gehabt. Also, verbotene Parteien, alles klar. Dann ist auch klar, was eine Ersatzorganisation ist, ne? Also, wenn ich jetzt heute als KPD verboten werde, kann ich natürlich nicht morgen die NKPD, die neue kommunistische Partei, gründen und einfach so weitermachen und das einmal vorbei. Und ähnlich ist bei Vereinigungen, und das sind tatsächlich die einzigen beiden Parteien, die das betrifft, und also mit einem KPD-Slogan könnte man auf die Nase fallen. Dann eine Vereinigung, die unanfechtbar verboten ist, weil sie sich gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet. Ich meine zum Beispiel, dass das die PKK ist. Also das vielleicht nochmal zur NPD zurück. Ihr wisst alle, was das ist, ne? Sonst jetzt mal schnell googeln, das sollte schon, egal wie alt ihr seid, eine allgemeine. Also PKK, die PKK ist eine kurdische Organisation, die in Deutschland verboten wurde, ist die Arbeiterpartei Kurdistans, und das sind im Prinzip die Leute, jetzt mal stark vereinfacht wirklich, das ist eine Organisation, die versucht, in türkisch-kurdischen Gebieten einen eigenen kurdischen Staat hinzubekommen. Und die hat eine recht unrühmliche Geschichte in Deutschland zum Teil. Also es gibt da so ein paar Leute, die da halt schon recht robust vorgegangen sind und deswegen sind sie auch verboten worden. Aber die fällt zum Beispiel da drunter. Ja, und wenn man deren Abzeichen benutzt, ist das ein bisschen schwierig. Einer der Gründe zum Beispiel, also es gibt einen politischen Führer oder einen politischen Anführer dieser Partei, das ist zum Beispiel Öcalan. Oder das ist nicht zum Beispiel, das ist Öcalan. Und deswegen zum Beispiel werden auf solchen Demos dann gerne nicht die Bilder von irgendwas anderem, sondern von diesem Typen halt hochgezeigt, sondern das ist dann halt nicht verboten. So, genauso wie auch die haben nichts miteinander zu tun, ein Hitler-Bild alleine hochhalten noch nicht verboten ist. Ja? Das, weil es halt nicht da reinpasst. So, aber das ist halt so, also das sind so Organisationen, da gibt es ein paar, die entsprechend verboten wurden.
Mhm. Genau.
So, und dann eine Regierung, Vereinigung oder Einrichtung außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Gesetzes. Also wenn da geht es zum Beispiel, wenn die Auslandsabteilung der KPD oder sowas aktiv ist, in Anführungsstrichen. Ja?
Ja.
So, und jetzt kommen wir zurück zu 86a und überlegen uns, ob das stimmt. Ne?
Du hast ja die Nummer 4 vergessen.
Propagandamittel, die nach ihrem Inhalt dazu bestimmte Bestrebungen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation fortzusetzen. Ja, was ist denn eine nationalsozialistische Organisation? Wir haben eben schon kurz vordiskutiert, die Wehrmacht, war die nicht als reguläre deutsche Armee auch Teil des NS-Regimes?
Ja.
Aber?
Nein.
Ja, also ist das damit gemeint?
Nein, ist nicht gemeint. Es ist die NSDAP zum Beispiel gemeint oder die SS oder die SA. Die Wehrmacht wissen hoffentlich alle inzwischen um die, ich sag's mal neutral, die schwierige Rolle der Wehrmacht. Trotzdem fällt sie da nicht drunter.
Genau, also die Wehrmacht, ich guck mal kurz bei Wikipedia, ist die Bezeichnung für die Gesamtheit der Streitkräfte im nationalsozialistischen Deutschland. Also Wehrmacht schon, Oberbefehlshaber Hitler bis 45, ja, also war schon von 35 bis 45 eine Organisation, aber es war eine staatliche Organisation und die ist explizit nicht gemeint, wobei die Reichskriegsflagge der Wehrmacht übrigens ein Hakenkreuz verwendet. Aber trotzdem ist erstmal die Wehrmacht keine nationalsozialistische Organisation im Sinne des 86.1 Nummer 4.
86a.
Aber alles andere, was ihr so von Nazis kennt, SA, SS, NSDAP, irgendwelche Frauen, Mädchen, Männer, HJ und solche Verbünde, alles nationalsozialistische Organisationen, aber nicht die Wehrmacht, weil mit all ihrer Symbolik, sondern nur die ausgesuchte Symbolik, denn das Hakenkreuz als Symbolik der NSDAP wurde dann ja auch auf staatliche Organisationen wie die Wehrmacht ausgeweitet und dann sagt man, naja, das Hakenkreuz ist verboten, aber die Wehrmacht-Symbolik alleine nicht. Das, um es mal kurz zu sagen. So, und da auch anders als bei 1, 2 und 3, also man muss nicht erst verbieten, sondern es ist an sich sofort alles verboten, was nationalsozialistisch ist.
Genau.
Ende. Also man kann nicht sagen, ich habe jetzt hier eine besonders nette nationalsozialistische Nachfolgeorganisation, und deswegen möchte ich das Hakenkreuz ganz sehen. Hakenkreuz, das müsste eigentlich jedem bekannt sein, was das ist. Oder? Gehen wir von aus, ja. Ne? Laura, wie ist denn das mit dem Swastika? Weißt du das? Oder Swastika, wie heißt das richtig?
Swastika ist das, glaube ich.
Swastika, ne? Ich gucke auch immer. Swastika, genau. Willst du, soll ich?
Mach ruhig.
Also, das Hakenkreuz ist im Uhrzeigersinn, ja, also man malt ein Kreuz und dann malt man im Uhrzeigersinn nach rechts, wenn man oben guckt, immer, also im Uhrzeigersinn die Vereinigung so. Jetzt ist das Problem, dass das ja jetzt dass das ein so einfaches Symbol ist, dass es das auch in 35.000 anderen Variationen gibt, ja, also zum Beispiel gibt es eine hinduistische Form mit so Punkten drin.
Das haben sich die Nazis ja nicht ausgedacht, das Symbol.
Genau, das haben sie ja also kopiert. Die finnische Luftwaffe hatte, glaube ich, bis auch vor 6 Monaten oder so, das auch als Zeichen. Also ist halt verschieden benutzt worden, interessiert aber in Deutschland nicht. Egal, wie man es benutzt, du bist halt dran.
Es sei denn, du benimmst, machst es zum Beispiel in der Kunst.
Ja, also du kannst Künstler, also da kommen wir gleich nochmal zu Rechtfertigungsgründen dazu, aber erstmal ist es dann ja trotzdem verboten, aber gerechtfertigt.
Genau.
So, aber es, also wo ich darauf vorhin hinaus will, es gibt dann immer wieder so Spezialisten, die machen irgendwelche Swastika, dann drehen sie die vor allem um und sagen, naja, das ist jetzt ja irgendwie was ganz anderes. Und verticken die und sagen, naja, das ist jetzt ein Anhänger, der ja kein Hakenkreuz ist und nicht verboten ist, sondern ist was ganz anderes Symbol. Das interessiert nicht. Ne? Also da gilt einfach, was aussieht wie ein Hakenkreuz, ist ein Hakenkreuz. So kann man sich das vielleicht mal merken. Mhm. Ja? Also das heißt, es gab zum Beispiel, also ich weiß, vor 2 oder 3 Jahren in Hannover so einen wunderschönen Fall, da hat die Polizei mal so einen Mittelaltermarktstand aufgeräumt und da mal eingesammelt. Und da gab es halt laut Zeitung, ich war da nicht beteiligt, ein fröhliches Strafverfahren, ne? Und da gibt's dann halt auch welche auf die Finger. So. Und die Dinger sind auch weg. Ja. Also, da könnt ihr davon ausgehen. Also, auch nicht, wenn du es trägst und sagst, nein, ich will es eigentlich umgedreht drehen, jetzt hat es wieder gedreht. Das funktioniert nicht. Also, jedes Hakenkreuz, Wahlverwendung durch die NSDAP, Wahlverwendung durch den kompletten NSDAP-Partei- und Staatsapparat, deswegen immer verboten.
Ja.
Eigentlich. Deswegen Dirk, ne?
Genau.
Ja, also gehen wir mal ganz kurz durch. Hakenkreuz, NSDAP,
ziemlich damit eindeutig, genau.
Ziemlich eindeutig, so. Problem könnte schon sein, verwenden, wenn das jetzt an so einem Baum hängt, an so einem Baum, an so einem Haus hängt, und das ist jetzt eine Schule, dann wäre die erste Frage, wer verwendet das eigentlich? Also, dass es verwendet wird, ist klar, aber wer ist eigentlich, das wäre die erste Frage, welche Person macht sich strafbar?
Ja.
Der Schüler, der da lang geht, sicherlich nicht. Der Lehrer, der da arbeitet, sicherlich auch nicht. Die Schulleitung, ist die dafür verantwortlich? Wahrscheinlich auch nicht. Die erste Ebene, Schulträger, also Bürgermeister, Oberbürgermeister, ja? Also wäre die Frage, oder Bürgermeisterin, Oberbürgermeisterin, wäre die Frage, macht die sich strafbar oder irgendjemand in der Organisation der Stadt, die das nicht abschraubt? Und das ist dann, also da müsste man sich mal das anschauen, wer das eigentlich macht. Das wäre die erste Frage. Mhm. Also irgendwo da in dieser Verantwortung wäre das wohl gelegen. Die nächste Frage wäre, gibt es da einen Vorsatz? So, also Vorsatz, Wissen und Wollen. Naja, die Leute werden wohl, wenn sie wissen, dass es da hängt, jetzt Dr. Dirk weiß das, also weiß es vielleicht auch wer anders. Und offensichtlich hat Dr. Dirk ja auch mit irgendwelchen Leuten geredet, ob das geht oder nicht, weil er hat ja gesagt, die kommen hier irgendwie mit irgendwelchen Denkmalschutz, also Vorsatz plus. Ja. Frage Rechtfertigungsgrund. Und da gibt es 2 Sachen, die man sich überlegen kann. Die einmal ist, fangen wir mal an, Denkmalschutz. Wir haben jetzt mal überlegt, also wir wissen, dass Dr. Dirk zufällig in Niedersachsen tätig ist, deswegen haben wir das niedersächsische Denkmalschutzgesetz rausgekramt. Und da haben wir mal Paragraph 34 rausgekramt. Und Paragraph 34 ist etwas, das nennen wir Nebenstrafrecht. Ja, also es gibt das quasi das Hauptstrafrecht, das steht im StGB. Und in vielen kleinen Gesetzen, zum Beispiel im niedersächsischen Denkmalschutz, gibt es dann auch nochmal Strafvorschriften. Das würden die meisten Leute ja nicht erwarten. Ja, da steht nämlich drin, wer ohne die nach Paragraph 10 erforderliche Genehmigung und ohne Vorliege der Voraussetzung des 7, Paragraph 7 ein Kulturdenkmal oder einen wesentlichen Teil eines Kulturdenkmals zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Mhm. So, bedeutet also, angenommen, die Denkmalschutzbehörde hat recht und sagt, das ist ein Kulturdenkmal, das haben wir unter Denkmalschutz gestellt, und dann säge ich das ab, den Nazi-Scheiß da, dann mache ich mich strafbar. Und dann komme ich halt in eine Situation. Angenommen, man würde jetzt sagen, naja, es ist strafbar, das Hakenkreuz zu zeigen, und ist es strafbar, es abzunehmen.
Was nun?
Was nun? Und damit ist, wird man
wohl wie heißt müssen. Das bei Star Wars oder bei Star Trek? Diese ausweglose Situation? Du müsstest das wissen. Kobayashi Maru.
Kobayashi Maru, alter Verwalter, du kennst Kobayashi Maru? Nerd. Also, ja. Also ganz kurz, Kobayashi Maru ist schon wieder abends. Ist natürlich was ganz anderes. Vor allem kann man hier nicht die Spielregeln ändern.
Verdammt.
Ja, genau, aber du hast ein Dilemma. Ja, Alter, das war jetzt richtig krass, Nerd. Sie sehen mich geflasht. Also, da geht's, also, das könnte das mal mit Notwehr, aber egal. Oder Notstand. Also. Genau, es ist eine Situation, die man wohl nicht auflösen kann. Und wenn man über diesen Tatbestand kurz nachdenkt, dann wird man wohl immer noch zum Ergebnis kommen, vielleicht dass auch kein Vorsatz vorliegt, weil ein normaler Mensch kann das ja gar nicht auflösen irgendwie. Und ich glaube tatsächlich, dass auch erstmal keine Strafbarkeit vorliegt. Man wird halt immer sagen, naja, im Zweifel denkt man halt, das ist erlaubt. Ich würde aber mal überlegen, ob da die verwaltungsrechtlichen Vorschriften, weil die Überlegung, dass das ein Kulturdenkmal ist, ja, muss ja erstmal festgestellt werden. Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder trägt man sowas in eine Liste rein Und es ist quasi durch die Liste oder durch einen Verwaltungsakt wird es, das habe ich jetzt mal oberflächlich geprüft, so wie das da funktioniert.
Dann kriegen wir wieder Ärger, das sage ich dir.
Genau, aber sagen wir mal so, es gibt halt die Möglichkeit, dass etwas Kulturdenkmal wird, dann steht unter Denkmalschutz so. Und da würde ich mal fragen, was sind denn die Voraussetzungen? Da habe ich mal reingeguckt, in Paragraph 3 steht das drin, ne? Also am Ende 34 steht immer drin, was strafbar ist, am Anfang steht immer drin so einer Regelung, was ist. Und Paragraph 3 Absatz 2 sagt, Baudenkmale, und da sind wir hier, sind bauliche Anlagen im Sinne der Niedersächsischen Bauordnung. Ich fasse euch mal kurz die Niedersächsische Bauordnung zusammen. Eine bauliche Anlage ist etwas, was aus Baustoffen errichtet wurde. Ja, so habe ich auch geguckt, aber stimmt, ja. So, also wow. wenn du was baust aus Sachen, mit denen du baust, dann baust du eine bauliche Anlage, ja. Also gehen wir davon aus, ein Gebäude, zumal eine Schule, wird wohl eine bauliche Anlage sein. Und so weiter. An deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Bedeutung ein öffentliches Interesse besteht. Ja. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wenn das noch nicht geschützt ist, besteht, dann kann dann an dem Erhalt eines Hakenkreuzes ein öffentliches Interesse bestehen. Und da wäre ich mal extrem, extrem vorsichtig. Das würde ich eigentlich sagen, in der Verwaltungsrechtsklausur würde ich immer zu dem Ergebnis kommen wollen, nein.
Ja.
Ja, also wir tragen immer das Beispiel.
Aber
wir sind gerade bei einer.
Ja.
Ja.
Die Frage ist ja, ob das Schulgebäude nicht ein gesamtgeschütztes Ding ist. Also ob du das Hakenkreuz oder das, was da drauf ist, überhaupt da rausnehmen kannst.
Ja, findest du, es kann ein öffentliches Interesse bestehen, das zu belassen?
Nein, aber die Frage ist trotzdem, ob du diese Trennung überhaupt vornehmen kannst oder ob du nicht einfach sagst, das Schulgebäude ist an sich, weil es auch als Gebäude schützenswert ist und nicht nur diese Schrift, aber als Gesamtbaudenkmal.
Ja, das wird wahrscheinlich das Argument sein, aber da würde ich halt immer versuchen, auf dem Verwaltungsrechtsweg zu sagen, also wie kann denn der Staat, dieser Staat, der Nachfolgestaat des NS-Regimes ist, kleinen jüdischen Schülerinnen und Schülern,
ja,
kleinen Sinti- und Roma-Schülern, kleinen sozialdemokratischen Schülerinnen und Schülern oder sozialistischen, also alles Opfergruppen des NS-Regimes oder einfach auch kleinen demokratischen und demokratischen Lehrerinnen und Lehrern
auch groß
zumuten. Ja, war jetzt ja der Witz, ne? Also, toll, kaputt gemacht. Also, ich würde sagen, das grenzt an Unzumutbarkeit. Und ich habe jetzt heute das mal ein bisschen recherchiert, auf die Schnelle nicht so richtig was gefunden, aber man müsste zuerst, um zu einer Strafbarkeit zu kommen, wohl an diesen Punkt dran sagen, wir müssen das wegkriegen. Und dann wird sich eine Denkmalschutzbehörde immer auf den Standpunkt stellen, dass man sagt, naja, Freunde, das ist jetzt so wie gesamtschützenswert und wir müssen jetzt hier irgendwie so ein Ensemble und so weiter. Und dann würde ich das doch mal vor dem Gericht hochtreiben und sagen, also wir möchten jetzt verwaltungsrechtlich festgestellt haben, dass das nicht zwingend ist. Es ist auch nicht zwingend, denn ich habe das vorhin mal gegoogelt. In Hamburg zum Beispiel scheinen die Denkmalschutzbehörden, da habe ich ein, zwei Artikel gefunden, zu sagen, Hakenkreuze sind ganz grundsätzlich nicht schützenswert. Und da setzen sich dann manche Lokalpolitiker dafür ein, dass sowas doch bestehen bleibt und andere sagen nö. Und ich glaube, am Ende kann man als Behörde beides entscheiden.
Ja.
Da gibt es ja verschiedene Beispiele, wo, also auch jetzt in Hannover oder anderswo, wo Bauwerke mal mit Hakenkreuz konzipiert wurden und seit 45 ohne Hakenkreuz betrieben werden und zwar mehr oder weniger erfolgreich. Ja. Also ich würde tatsächlich sagen, dass irgendein staatliches Gebäude in Deutschland noch ein Hakenkreuz trägt, da würde ich gegen angehen. Strafbar ist es wohl nicht und vor allen Dingen führt es nichts dazu, einfach jetzt eine Anzeige zu schreiben. Das wäre das Schönste, ne? Man soll die Staatsanwaltschaft machen. So schmeißt ihn das da hin, viel Erfolg, ne? Und dann gucken wir mal, wer hier im Apparat mal irgendwie ein paar Tagessätze fängt, weil er die Hakenkreuze in den letzten 90 Jahren nicht abgeschraubt hat. 90 ist auch ein bisschen übertrieben, ihr wisst.
Ich glaube auch, man muss das übermalen.
Ja, also übermalen, verschalen, was auch immer da möglich ist. Ne? Und aber also jetzt ist ja ein staatliches Gebäude, jetzt ist natürlich auch niemand geschützt auf der anderen Seite. Ne? Aber jetzt stell dir mal vor, du kaufst ein Gebäude, da ist ein Hakenkreuz dran und du willst es absägen und dann
sagt die Staatsanwaltschaft
und sagt, so, 2 Jahre Freiheitsstrafe, mein Freund.
Ja.
Denkmalschutz. Da würde ich aber auch mal fröhlich sagen, ohne mich, Freunde. Also es ist jetzt erstmal rechtens, weil es ja offensichtlich steht es ja unter Denkmalschutz, aber man muss an diese Denkmalschutzsache ran. Und da mag es irgendwo Kulturhistoriker geben, die jetzt irgendwie meinen, ein Gebäude sei besonders schützenswert, weil da ein Hakenkreuz draufsteht. Ich glaube aber, dass der Gesetzgeber eigentlich mit 86 was anderes uns sagen wollte.
Ja.
Der wollte uns eigentlich sagen, Freunde, dieses Scheißsymbol, was Tod und Krieg über ganz Europa gebracht hat, das gibt's nicht mehr.
Ja, ist richtig.
Also, Dr. Dirk.
Das ist.
Mach mal Verwaltungsrechtsweg.
Genau.
Leg dich da mal ein paar Leuten an.
Gut. Bevor wir jetzt zu deinem Exkurs kommen, mir ist nämlich noch vorhin noch was eingefallen zum Hakenkreuz, was mir nämlich vor ein paar Tagen aufgefallen ist. Es gibt ein Automodell der Marke Opel, meine ich, dessen Felgen sind Hakenkreuze.
Oh, das ist nicht gut.
Nee.
Wenn man Opel-Felge Haken, ja, sehe ich jetzt auch, wenn man Opel-Felge Hakenkreuz eingibt, ist das erste kaufen.
Kaufen?
Ja, ich habe jetzt... Ja, also schön ist nicht.
Möchte gerne, dass das verschwindet.
Vor 3 Jahren wurden die, man findet das übrigens unter dem Titel Noctora, irgendwas unglaublich, 7 politisch inkorrekte Design-Fails.
Opel sieht keine, ja. Sieht bei neuen Felgen kein Problem.
Weil das Opel da kein Problem sieht, wenn die erstmal 1 Million Felgen produziert haben. Ja, ist halt, also ich glaube, ja, ich finde die Felge jetzt noch nicht, also wenn sie
aber es ähnelt doch auch, also das reicht ja aus,
ja.
Eigentlich.
Also ich glaube, wenn du, wenn
können wir
ich,
Opel anzeigen?
Wenn ich Opel Vorsitzender wäre, Opel-Vorsitzender, also wenn ich ja Opel wäre, ja, dann würde der Designer legt mir das vor oder die Designerin, dann würde ich die halt mal nochmal zurück ans Reißbrett schicken und sagen, nochmal von vorne.
Vor allem, also ich weiß nicht, wie man das nicht merken kann. Also ich habe dieses Auto gesehen und es ist mir sofort aufgefallen. Nicht ja. Cool.
Also, vielleicht gibt es aber auch Leute, die das nicht sehen. Also, vielleicht sind wir da auch besonders.
Gut.
Ja, weiß nicht, ob das. Ich weiß auch nicht, wo das entwickelt wurde. Unter Umständen ist das auch eine deutsche Eigenart.
Das ist auch eine deutsche Eigenart. Dass man auch mal Hakenkreuze verwendet?
Nee, dass man ein bisschen mehr drauf getrimmt ist, das als Problem zu erkennen.
Ja, aber selbst die. Von wem hast du gesprochen? Von den Finnen, glaube ich, ne? Die das jetzt.
Ja, die haben das. Die sehen das Symbol nicht nur für als Symbol für den National.
Nee, aber sie haben auch festgestellt, dass das ein Problem ist. Weltweit.
Ja? Okay.
Die hast du doch vorhin von gesprochen. Von der.
Ich habe nur gelesen, dass sie es beendet
genau.
haben.
Genau.
Aber ich wusste nicht, warum.
Doch, weil sie festgestellt haben, dass das weltweit ein Problem ist und man sich immer erklären muss, warum man das so nicht meint.
Alles klar.
Gut. Ich wollte das nur kurz eingeworfen haben. Wenn ihr so Autos seht, dann.
Ja.
Weiß ich auch nicht. Nee, sag ich nicht.
Dann lass sie heile.
Zeig es lieber an. Oder so.
Anzeigen. Ja, das wäre natürlich besonders witzig. Nee, also wäre es nicht, weil irgendwann kriegt ihr dann irgendwie, also ist wohl keine Straftat. Würde ich auch sagen, das ist ganz offensichtlich keine Straftat, ist halt einfach schlechtes Design.
Das stimmt. Du wolltest noch was zu Attila Hildmann sagen.
Ja, Attila Hildmann ist ja auch so ein Typ, der mich so ein bisschen im Negativen fasziniert. Man fragt sich einfach, geht's noch? Aber da habe ich nochmal 2 Sachen was. Und zwar habe ich so einen Taz-Artikel ausgegraben. Laura ist bestimmt so freundlich und packt euch den in die Shownotes. Und da werden auch 2 Sachen gesagt, die man vielleicht besprechen kann. Und die eine ist, also da gibt's solche Sprüche, Treue um Treue Deutschland. Habe auch noch nicht verstanden, was Treue um Treue bedeuten soll. Hab da mal rausgefunden, dass das wohl auch ein Wehrmachtsspruch ist, insbesondere von den Wehrmachtsfallschirmjägern, die erheblich, also insbesondere auf Zypern und so, erheblich an Kriegsverbrechen beteiligt waren, diese Wehrmachtsfallschirmjäger. Und sonst auch nicht viel geschissen gekriegt haben, um das mal zu sagen. Also Treue um Treue Deutschland ist mittlerweile von der Bundeswehr untersagt, weil die Bundeswehr wohl auch massiv drauf achtet oder mehr und mehr drauf achtet. Das ist jetzt eine Abteilung des Heers gewesen. Ich weiß nicht, wie das in anderen Verbänden ist, aber dass man versucht, dort so Bezüge zur Wehrmacht und so eine Kontinuität zur Wehrmacht aufzubrechen und zu sagen, also ihr könnt nicht jetzt einfach irgendwelche alten Nazi-Sprüche nutzen, auch wenn es objektiv oder nach dem, was wir besprochen haben, die Strafbar keine Nazi-Sprüche sind. Also der benutzt dort Treue um Treue Deutschland als Spruch und seine Anhänger irgendwie und Anhängerinnen. Und das ist aus dem Grund, dass die Wehrmacht kein eine NS-Organisation im Sinne der Strafbarkeit ist, keine NS, also deswegen ist das nicht strafbar. Was aber ganz spannend ist, diese Reichskriegsflagge. Ich habe das ehrlich gesagt, ich habe dieses Bild irgendwo gesehen, wie ihr da selber mit gestanden habt, aber ich habe es vorhin auch nicht gefunden. Aber wir unterstellen jetzt einfach mal ganz kurz, der vollkommen bekloppte Hildmann im Impressum ist übrigens meine Adresse zum Abmahnen. Viel Spaß. Hält jetzt so eine Reichskriegsflagge. Gehen wir mal von aus, ist das eigentlich strafbar? Und dann kenne ich den Reflex, dass immer alle brüllen, ist nicht strafbar. Haha, muss man auch mal gucken. Und weil da gibt's nämlich zwei Sachen. Also zum einen diese Reichskriegsflaggen-Problematik. Da fährt man ja, also das, ich kenne das so, da fährst du so durch die niedersächsische Pampa und mit niedersächsische Pampa meine ich 25 Autominuten von der Autobahn weg. Mhm. Ne? Und dann fährst du da durch so eine Kleingarten, durch so eine Kleingartensiedlung oder irgendwo und irgendwo gibt's halt eine Vollidiote und einen Vollidioten mit so einer Scheißflagge im Garten, ja. Und da sagen immer alle, ist nicht verboten, aber stimmt nicht. Ich habe es nochmal nachgeschlagen in der Vorbereitung zu heute. Also es gibt durchaus veritable Rechtsprechung, die sagt, nein, ist vielleicht erstmal alleine nicht strafbar, diese Reichskriegsflagge. Und also ihr kennt ja diese Schwarz-Weiße mit dem Adler, ne?
Ja.
Und ist alleine nicht strafbar, könnte aber wohl, es gibt aber wohl die Möglichkeit, dass das ein, dass das eine Verletzung der öffentlichen Ordnung ist, ja, und das, dann ist man nicht im Strafbereich, sondern ist man in dem Bereich, dass man sagen kann, die Fahne wird jetzt eingeholt, einkassiert und du darfst sie nicht wieder aufhängen, ne, da reicht dann auch allein die Fahne nicht dazu, sondern da muss dazu noch was kommen, also der Betreiber oder die Betreiberin muss das an einer besonderen Stelle aufhängen, die muss das besondere Stelle zeigen, muss das mit irgendwas anderem noch unterstützen und in dem Moment, wo es quasi dazu kommt, dass sich Leute darüber zu Recht ärgern oder angegriffen fühlen, ich vereinfache jetzt mal stark, da kann man das in der öffentlichen Ordnung machen. Wer das also hört, vielleicht die irgendwelche Leute, die in kommunaler Verantwortung sind und sich darüber nervt und genervt sind, dass das immer kommt oder auch irgendwie politische Verantwortung haben, lasst euch da nicht sofort, also prüft das mal oder lasst das prüfen, das ist wahrscheinlich am schlauesten, ob man da nicht doch über die öffentliche Ordnung reinkommt, dann ist das keine Strafverfolgung, sondern ist das Gefahrenabwehr. Mhm. Ja? Spannend wäre jetzt ja zum Beispiel auch die Frage, wenn man mit dieser Reichskriegsflagge unter Umständen die Gefahr es schafft. Ne? Also Stichwort, die Verwaltungsrechterin von uns beiden wacht sofort auf. Schaufensterfall. Ne? Kann man eigentlich gegen jemanden vorgehen, der dafür sorgt, dass so ein Auflauf stattfindet oder so? Kann man also, wenn man mal sich da ein bisschen einliest oder mal eine Juristin fragt, unter Umständen quasi auch selber den Auflauf vor dem Schaufenster produzieren? Soll heißen, nicht nur derjenige, der diese Fahne aufhängen kann, dafür sorgen, dass das ein öffentliches Problem ist oder ein Problem der öffentlichen Ordnung ist, sondern auch andere. Ist ja vielleicht manchmal ein Ansatz. So. Und bei der Volksverhetzung, das ist halt noch ein Thema, die Reichskriegsflagge alleine ist noch nicht Volksverhetzung. Und weil sie halt zur Kriegsmarine oder zur noch früher gehört, je nachdem, welche Version man nimmt, meistens immer wohl die von der Kriegsmarine, also von der kaiserlichen Kriegsmarine, könnte es wohl sein, also ist sie nicht erstmal per se nicht strafbar, aber wenn man sie zusammen benutzt in irgendwelchen Zusammenhängen, dann kann es im Bereich der Volksverhetzung kommen. Das heißt, Attila Hildmann, der sich so offensichtlich wegen solchen Sachen rumfügt, oder auch diese Bekloppten da in Sachsen, die da in irgendeiner Autobahn stehen,
ach ja,
und oder Bundesstraße stehen und das da immer wählen, da müsste man sich jetzt quasi mal den Gesamtkram angucken und sagen, was könntest du denn, was willst du hier eigentlich gerade und sagen, ja, also ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn du, jetzt suche ich nach einem guten Beispiel, wenn du diese Reichskriegsflagge irgendwo dort schwenkst, um zu zeigen, wie besonders blöde du um welche Menschen findest, die vielleicht nicht deutsch sind, ja, also könnte jetzt auf die Idee kommen, naja, wie sieht das eigentlich aus, wenn du Schwarzafrikaner oder Menschen, die irgendwie erkennbar sind, dass ihre Vorfahren etwas weniger früh als wir aus Afrika gekommen sind, den jetzt irgendwie sagst, hier, ich möchte hier irgendwie so kaiserlich und so weiter zeigen, dass sie halt nicht so, dass ich sie für nicht gleichwertig anerkenne. Schwupps, könnte man in ihre Volksverhetzung reinkommen. Auch in dieser Kombination mit den Fragen, naja, wie sieht das eigentlich aus? Reichsbürger, also der Staat, der deutsche Staat und so ist nicht, existiert nicht, piff, paff, puff. Auch da könnte man in den Bereich kommen, wann wird das eigentlich hat das eigentlich volksverhetzischen Charakter? Insbesondere, wenn ich das mit ganz vielen anderen Menschen mache. Ist natürlich alles samt weich, kann irgendwie jede Staatsanwaltschaft sehen, wie sie will, und dann jedes Amtsgericht auch, und ist sicherlich auch relativ einfach zu verteidigen, dass man dann sagt, nein, ist irgendwie, stehe auf preußisch, mein Mandant steht auf preußische Tugend, wie zum Beispiel Gesetzesmäßigkeit seines Handelns, und dann ist das halt irgendwie alles preußisch nett toll, und also da kann man so oder so sehen, aber das könnte ein Bereich sein. Ich habe mir jetzt die anderen Straftaten von Hildmann, die er da begangen haben soll, nicht angeguckt. Ich glaube, der ist halt nicht ganz frisch, aber das ist ein anderes Thema. Strafbar habe ich jetzt nicht gut. Aber das fiel mir nur auf beim Thema, also ne, Wehrmacht ist keine Organisation, Reichskriegsflagge auch nicht. Reichskriegsflagge ist aber nur, weil man nicht gleich in den Knast kommt, in Anführungsstrichen. Unter Umständen kann man da doch was machen.
Ja, wäre gut.
Genau.
Okay.
Themawechsel.
Maßregelvollzug. Wir hatten einen Vorschlag auf Twitter von Lee. Ich guck nochmal, ja, Dragon Lee heißt sie. Sie, glaube ich.
Folgt mal jetzt alle Dragon Lee. Dragon Lee Unterstrich. Also Dragon L-I Unterstrich.
Ja. Ich weiß tatsächlich gerade, gut.
Lee halt.
Genau. Und wir sollten uns mal mit dem Thema Maßregelverzug beschäftigen. Und zwar anhand von zwei Fällen, die ich jetzt einmal kurz erzähle, weil die ganz interessant sind dafür. Also, wer es nicht mitbekommen hat, es gab jetzt in kurzer Zeit zwei Urteile in zwei relativ aufsehenerregenden Mordprozessen. Einmal zu dem Sechsfachmord in Rot am See. Da hat ein junger Mann seine nahezu komplette Familie erschossen und ist wegen Mordes angeklagt und wegen Mordes auch verurteilt worden, hat aber, deswegen sage ich aber, nur 15 Jahre bekommen und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wurde angeordnet. Das ist Fall 1. Fall 2 ist der Mörder oder der zumindest noch nicht rechtskräftig, aber momentan verurteilte Mörder von Fritz von Weizsäcker, einem Berliner Arzt, der letztes Jahr erstochen wurde. Auch der hat eine Haftstrafe bekommen, oh, jetzt muss ich mal gucken, von 12 Jahren und auch die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. So, und dann wurde die Frage gestellt, auch vorher schon mal auf Twitter, das ist ja ein bisschen komisch, weil wir haben ja erzählt, bei Mord gibt's lebenslang. Ist das nicht immer so?
Nee. Soll ich übernehmen, sagst du?
Du hast da was stehen, was du unbedingt erzählen wolltest, deswegen.
Ah, okay. Also, vielleicht nochmal einen Satz davor und dann erzähle ich meinen Staatsanwaltschaftswitz, ja. Also, der, nochmal, wir haben das in der Folge 1 besprochen, bei mieser Tonqualität, irgendwann werden wir nochmal das Thema neu aufkochen müssen. Mhm. Totschlag, ich bringe jemanden um, will das auch, keine Mordmerkmale, ne, bis zu lebenslanger Haftstrafe. Es kommt zu den Totschlag- Mordmerkmale dazu, Mord. So, und dann immer, ja, also egal was ist, auch wenn man sagt, och, eigentlich ist er ein netter Kerl und hat auch danach alles so gut gemacht, wie es geht, gibt immer lebenslang und lebenslang bedeutet, dass man nach 15 Jahren frühestens die Reststrafe zur Freiheit zur Bewährung aussetzen kann. Ne? Also ja. Mindestens 15 Jahre, Realität 19, 1 bis 21 Jahre brauchen die meisten oder sie kommen wirklich gar nicht raus. Also, Staatsanwaltschaft, jetzt, Entschuldigung, der Tag war ultra lang. Also, der Witz mit der Staatsanwaltschaft geht wie folgt, den man erklären muss, und das machen wir jetzt in den nächsten Minuten. In der Verhandlung sagt der Verteidiger 2021, sagt der Staatsanwalt, super, 63-64. So, was heißt das, Laura?
Das heißt, es muss beim Mord nicht immer lebenslang geben. Es gibt nämlich was heißt da raushilft, was das verändert. Und zwar hier relevant, Paragraph 21, die verminderte Schuldfähigkeit. Paragraph 20 ist die Schuldunfähigkeit, meine ich, ne? Ups. Ja.
20 ist Schuldunfähigkeit.
Genau. Und hier relevant für die beiden Fälle, die wir eben aufgezeigt haben, ist die verminderte Schuldfähigkeit. Da geht es darum, ist die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, aus einem der in Paragraph 20 bezeichneten Gründe bei Begehung der Tat erheblich vermindert, so kann die Strafe nach Paragraph 49 Absatz 1 gemildert werden. Und wenn wir in den 49 reingucken, besondere gesetzliche Milderungsgründe, kann bei lebenslanger Freiheitsstrafe, wenn eine Milderung vorgeschrieben ist, einer Freiheitsstrafe nicht unter 3 Jahren verhängt werden.
Genau. Vielleicht bringen wir nochmal einen Tritt zurück zu 2021. Ja. Auch das haben wir, glaube ich, in Folge 1 besprochen.
Ich weiß, ne? Wir haben es irgendwo schon mal besprochen.
Dreigliedrigkeit des Strafbaus soll heißen, ja. Ich muss erst den Tatbestand erfüllen, also ich muss das getan haben, was da im Gesetz steht, und ich muss es auch gewollt haben, stark vereinfacht. Zweitens, es muss rechtswidrig gewesen sein. Ich darf also nicht zum Beispiel durch Notwehr oder irgendwas anderes gerechtfertigt sein. Ne? Also wenn ich jemanden was wegnehme, was der gerade hat, und mir das zurückhole, dann ist das ein schlechtes Beispiel. Also wenn ich jemanden schlage, ja, weil der mich vorher angegriffen hat mit dem Messer und dann haue ich ihn auf die Nase, habe ich zwar mit Körperverletzung begangen, aber ich wollte den halt wollte mich verteidigen. So. Und die dritte Frage ist Schuld. Mhm. Schuld ist definiert in Paragraph 20. Also, der Täter muss in der Lage sein, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Also, ich muss erkennen, ja, dass zum Beispiel jemanden mit einem Messer angreifen, dass das eine schlechte Idee ist, dass das verboten ist, dass es Unrecht ist.
Ja.
Es gibt Menschen, die sind so tief in zum Beispiel der Schizophrenie drin, hören Stimmen, sehen Sachen und so weiter, die glauben, es ist nicht eine schlechte Idee, jetzt irgendjemanden mit dem Messer anzugreifen, weil der ist jetzt irgendwas, ja, der Teufel, Piff, Paff, Puff, Außerirdische oder sowas, ja, also die erkennen gar nicht, weil sie so verwirrt sind, oder zum Beispiel auch so betrunken, geht auch, ja, dass das jetzt dass es einfach kein Unrecht ist. Und die zweite Stufe ist, da muss ich das auch erkennen, da muss ich dann auch handeln können. Also vielleicht weiß ich, dass es keine gute Idee ist, Geld oder was einzustecken, ja, so der Pseudo-Kleptoman, ich weiß gar nicht, sowas hatte ich noch nie, ob es sowas in echt gibt, aber so der Kleptoman oder die Kleptomanin, die sich vorstellt, die weiß, sie darf nicht stehlen, aber sie muss es machen, zwanghaft. Gehe davon aus, die weiß zwar, ich darf nicht klauen, aber ich kann nicht anders, als das zu machen, ja. Gibt vielleicht auch manchmal Leute, die so ausflippen oder so, ne, und dann halt Leute beschimpfen oder schlagen, und die wissen ganz genau, es ist falsch, aber die sind so tief drin in ihrer Verrücktheit, in ihrem Wahn, dass sie nicht in der Lage sind, danach zu handeln. Also, diese beiden Sachen müssen vorliegen. Und wenn eins der beiden nicht vorliegt, also wenn ich entweder nicht erkennen kann, dass ich Unrecht begehe oder dass ich daran nicht handeln kann nach dieser Erkenntnis, dann habe ich erstmal den 20. Das ist mal die erste Idee. Ne? Also, wenn ich das nicht habe, dann werde ich nicht bestraft. Ja, weil ich kann nicht erkennen, dass es falsch ist. Und der 21, der jetzt hier zum Zuge kommt und der in der Realität viel häufiger zum Zuge kommt als der 20, ist, dass man sagt, naja, so ein bisschen konnte er das Unrecht erkennen oder so ein bisschen konnte er steuern, ja.
Genau. Verweist aber auf den 20, den ich kurz hier noch zitieren möchte, weil da ja die seelischen Störungen, wie es auch im 20 heißt, beschrieben sind. Also es geht entweder um eine krankhafte seelische Störung, eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung, Schwachsinn oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit. Das ist halt auch immer noch sehr weit gefasst, aber darauf.
Es gibt dann ja immer die Frage, was ist das sind die sogenannten Eingangskriterien. Mhm. Man muss also erstmal eins dieser drei Sachen feststellen. Schwachsinn ist tatsächlich zu doof, ja. Also wirklich zu doof, schwierig, und meistens ist die Sache ist halt seelische Störung, ne? Schwere seelische Störung, so Schizophrenie, Wahndelikte und solche Sachen. Ist auch relativ häufig. Also hätte ich in der Uni und im Referendariat nie gedacht, wie viele Leute man in diesem Bereich vertritt.
Meine, wenn ich auf das erste Urteil nochmal zurückgehe, auf den Mord der 6 Personen durch den jungen Mann, da war tatsächlich der Hintergrund, dass er sich wohl eingebildet hat, weil es gibt dafür bisher keinen Nachweis. Seine Mutter hätte ihn seit seiner Geburt quasi vergiften wollen, indem sie ihm immer irgendein Hormon zugeführt hat, beziehungsweise nicht nur vergiften, sondern dafür zu sorgen, dass sein Testosteronspiegel unten bleibt und so. Und da hat er sich reingesteigert und deswegen wollte er dann seine Mutter umbringen und die anderen Menschen waren, ja.
Ich habe diese Woche schon deutlich weniger plausible Geschichten gehört. Das ist halt so.
Also, genau, und in dem Weizsäcker-Prozess, das habe ich auch gelesen, da ging es um Richard von Weizsäcker, also um den Vater des Ermordeten, wo sich der Angeklagte, oh Gott, er wollte eigentlich Richard von Weizsäcker einmal umbringen, und weil er an den nicht mehr rangekommen ist, irgendwann natürlich auch nicht mehr, hat er das dann an dem Sohn ausgelebt, und da ging es um irgendeine politische Geschichte. Ich finde es jetzt leider nicht, ich packe euch aber trotzdem einen Link rein. Also sowas kann dann passieren, wenn Leute sich in sowas reinsteigern.
Ja, das ist richtig. Das Problem ist in Anführungsstrichen, Fischer hat das mal ganz gut beschrieben, nicht nur wissenschaftlich, sondern auch in einem Spiegelartikel. Und ein Spiegelartikel, also der ehemalige Bundesrichter Fischer. Eigentlich ist das eine Fehlkonstruktion. Dass, wenn man mal drüber nachdenkt, also dass es Menschen gibt, die so verrückt sind, in Anführungsstrichen, oder so betrunken, so bekifft, was auch immer, dass sie nicht mehr wissen, was sie tun, darauf können wir uns vereinigen. Ja. Es wird, also, wer das nicht glaubt, möge mal ein Praktikum in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einen Maßregelvollzug machen. Es ist dann doch schon erheblich viel möglich, ne? Also, die allermeisten Menschen machen sich keine Vorstellung. Ich übrigens, bis ich mir diese Dinger von innen mal angeguckt habe, hatte ich auch keine Vorstellung. Also, einer flog übers Kuckucksnest, ne? Alles normalos. Also, es gibt einfach Menschen, die wirklich erheblich nicht in der Lage sind zu erkennen, was sie da treiben. Mhm. Und die allermeisten von denen sind einigermaßen friedlich und einige tun halt schlimmste Dinge. So. Und die erste Frage, die sind, also das gibt es so. Jetzt, was ich nie begriffen habe und was intellektuell und ich glaube wissenschaftlich auch nicht zu begreifen ist, sind diese 21er. Also entweder bist du 20.
Ja.
Du kannst es nicht erkennen, aber du kannst es ein bisschen erkennen. Wie soll denn das funktionieren? Ja, also entweder erkenne ich, das ist Unrecht, oder ich kenne das nicht. Wie kannst du denn eingeschränkt sein in deiner Wahrnehmung? Also wenn du eingeschränkt bist, kannst du es nicht erkennen. Das gleiche gilt deine Handlung. Entweder kannst du deine Handlung kontrollieren, was für die meisten Menschen gilt, oder nicht. Wie kannst du denn dazwischen so es ein bisschen kontrollieren? Da kannst du es eigentlich nicht kontrollieren. Und deswegen ist der 21, wenn man sich jetzt mal anguckt, eigentlich ein politischer Kompromiss.
Ich meine, es wird immer darauf verwiesen, dass bei diesen Personen die Vorstellung zwar wahnhaft ist oder nicht normal oder so, aber gerade wenn sie dann einen sehr ausgeklügelten Tatplan haben, also nicht einfach losziehen und irgendwas tun, sondern sich wirklich, und das ist bei diesen beiden Personen der Fall, sich das wirklich sehr genau überlegen, wann gehe ich wohin, wo hole ich mir die Waffe, dann mache ich Schießtraining und so, genau.
Genau, da wollte ich gleich nochmal darauf zurückkommen, aber
ja, du erzählst, lass uns das nochmal so kurz aussehen. Deswegen.
Ja, du hast ja vollkommen recht. Du hast ja vollkommen recht. Das ist tatsächlich so ein Gedankengebäude, der sich durch die Strafe, aber das ist ja schon Anwand. Erstmal auf der ersten Ebene glaube ich, dass der 21 ein Kompromiss ist, weil die Leute, die diese Gesetze gemacht haben, also im Zweifel der Gesetzgeber, auch schon der historische, gesagt hat, es ist halt unerträglich, dass so viele Leute in Genuss des 20 kommen. Ne? Weil erstmal, wir kommen gleich zur anderen Seite der Münze, zum Staatsanwaltschaftsgericht zurück. Erstmal ist ja der 20 kein Gefängnis.
Ja.
Ne? Also du machst irgendwas, ich habe schon solche Männer gehabt, die haben was vollkommen Wirres, Verrücktes gemacht und dann 20 werden nicht bestraft. Ja, so. Und der 21 sagt jetzt tatsächlich, naja, wir bestrafen sie ja trotzdem. Obwohl eigentlich, wie gesagt, nochmal drüber nachdenken. Ne? Gibt es Menschen, die ein bisschen nicht erkennen, dass es Unrecht ist? Wie, also das System funktioniert ja irgendwie, ja, aber nochmal, man muss sich glaube ich nochmal reinziehen. Ich glaube, wenn man nochmal drüber nachdenkt oder auch wenn man mit Leuten redet, die jetzt psychologisch ausgebildet sind, entweder oder. Mhm. Aber das, so funktioniert es halt nicht. So, also deswegen 20 eigentlich wichtiger als 21. Jetzt kommt, was Laura gesagt hat, das ist nämlich das Wichtigste. Wenn die Leute sagen, eigentlich 20, ne, der wusste das gar nicht, aber er hat sich jetzt in die Situation gebracht. Er ist jetzt halt zu einer Veranstaltung mit dem Messer gegangen, ja. Er hat sich vor dem Streitgespräch die Pistole eingepackt. Er hat über Wochen vorbereitet, irgendjemanden umzubringen, ja, oder zu verprügeln. Ja. Muss ja nicht immer gleich ein Mord sein. Dann sagen die Leute immer, aha, aha, aha. Wenn du also nicht mehr in der Lage bist zu erkennen, dass du was Falsches machst oder nicht mehr dagegen ankannst, dass du es aber vorbereitest, ja, obwohl du nicht erkennst, dass es falsch ist, was du machst, wirst du trotzdem bestraft nach 21, obwohl du eigentlich 20 bist.
Genau.
Und das ist natürlich, wenn man jetzt nochmal zurückgeht und überlegt, eigentlich sollen Menschen nur bestraft werden, wenn sie schuld sind.
Sie sind nur ein bisschen schuld.
Genau, sie sind ein bisschen schuld. Ja, wie gesagt, ich glaube, ein bisschen schuld geht nicht.
Ja.
Ich glaube, entweder ist man schuldig oder nicht. Und deswegen halte ich tatsächlich diese 21-20-Nummer auch ziemlich kribbelig. Ja.
Gut, aber was passiert denn dann in der Folge?
Ja, wir kommen zurück zum Staatsanwalt. Ne? Also der Verteidiger sagt, mein Mandant wird hier nicht bestraft, 20, oder er wird milder bestraft, 21. Dann sagt der Staatsanwalt, super. Was er sagt mit 63 ist, dann stecken wir ihn aber in den Maßregelvollzug. Und das ist genau die Sache, wenn man 63, wenn das Gericht erstmal auf der ersten Ebene, also geht dann ja los, ne? Erstmal muss festgestellt werden, hat das gemacht. Zweite Ebene ist, schuldunfähig oder vermindert Schuldfähigkeit 2021, ja. Und dann schaut das Gericht sich an, kann sich anschauen, wie sieht denn das aus? Ist die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat so, dass man davon ausgehen muss, dass zukünftig es Opfer gibt, die seelisch oder körperlich geschädigt werden oder es einen schweren wirtschaftlichen Schaden gibt. Und wenn das der Fall ist, dann kann das Gericht sagen, jetzt gehst du in den Maßregelvollzug. So. Was bedeutet das? Das ist erstmal Paragraph 63. Paragraph 64 ist das gleiche in grün. Paragraph 64 ist das, wenn man im Zustand des 20 oder 21, weil man gesoffen hat, also alkoholisch Getränk hat oder sich anders berauscht hat. Es gibt da noch den 35 aus dem Betäubungsmittelgesetz, der ist aber noch ein bisschen speziell, der funktioniert ganz, ganz so ähnlich. Aber das auch, also wir bleiben jetzt mit 63-64, Maßregelvollzug waren diese beiden Sachen. Also, das ist, dann geht man in den Maßregelvollzug. Wie nennt man Maßregelvollzug auch? Wir sagen häufig nur Forensik, ja? Mhm. Also die forensische Klinik für, oder die Klinik für forensische Psychiatrie. So, und da gibt es die eine Möglichkeit, suchkranke Straftäter oder Straftäterinnen, aber wie immer 90% plus x Straftäter. Da ist du kommst also in ein Suchtkrankenhaus und das Ziel dieser Behandlung dort ist, dass du theoretisch in bis zu 3 Jahren, regelmäßig 2, aber theoretisch 3 Jahre, lernst, mit deiner Sucht so zu leben, dass du keine Straftat mehr begehst. Mhm. Ja, das ist die Idee von 64. Nochmal ein ganz eigenes Thema. Gemeint, was wir jetzt in diesem Beispiel haben, ist 63. Also, du gehst in eine forensische Klinik und kannst dir da mal angucken, wie es so weiterläuft. So. Laura will was wissen.
Nee, ich möchte mal einen kleinen Schwenk machen, über den ich gerade nachdenke, zu den aktuellen Fällen. Weil, wenn ich mir das angucke, dann steht da ja, wenn die Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat ergibt, dass von ihm infolge seines Zustandes erhebliche rechtswidrige Taten, durch welche die Opfer seelisch oder körperlich erheblich geschädigt oder erheblich gefährdet werden. So. Das heißt, es geht um Verhinderung zukünftiger Taten.
Richtig.
So. Man könnte jetzt denken, ich habe das gerade für mich schon mal ein bisschen durchdacht, aber ich möchte mal, vielleicht denkt das ja jemand, der uns zuhört, auch. Bei den beiden Menschen, die wir jetzt uns angeguckt haben, die waren ja, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, waren fixiert eigentlich auf eine Person. Und die haben sie umgebracht. Dann könnte man...
Ja, die Familie Weizsäcker, da gibt's ja noch ein paar, ne?
Das, genau, diesen Dreh wollte ich gerade machen. Also, dass man ja eben, weil man könnte ja im ersten Moment vielleicht auf die Idee kommen, ja gut, der Sohn hat seine Mutter und leider auch 5 andere Menschen, aber umgebracht, damit wäre das Thema jetzt gegessen für ihn. Und
ja, wenn das festgestellt werden würde.
Ich möchte übrigens hier nicht despektierlich über Opfer oder so reden, ne, falls das mal so rausrutscht.
Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Es gibt eine psychisch kranke Frau, die wird immer wieder von ihrem Mann, der weiß, dass sie psychisch krank ist und deswegen glaubt ihr keiner, übelst missbraucht und befreit sich durch den Mord an ihm. Mhm. Dann könnte man jetzt ja sagen, um das mal ein bisschen von diesen beiden konkreten Taten und auch Opfern abzuziehen, naja, die ist jetzt ja nicht mehr verheiratet mit dem. Mhm. Dann müsste man sich die Frage stellen, wie ist denn das in der nächsten Beziehung? Also ist nur die Gefahr da, dass sie ihre Intimpartner umbringt? Ist die Gefahr mit Intimpartnern vollkommen gebannt? Bringt sie vielleicht auch andere Menschen aus ihrem Umfeld um, wenn da irgendwas massivst über Jahre schiefläuft, für so Opfer ist? Die Fragen muss man sich natürlich stellen. Aber bei all diesen Taten, das sind ja alles extreme Beziehungstaten. Ja, also auch in der Praxis ist ja der, oder nicht, was ist auch in der Praxis, ist ja der Typ, der rausgeht und sagt, ich bringe jetzt einfach den Nächstbesten um, eher die absolute Ausnahme. Ja. Das sind ja eigentlich alles. Und die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist, und das wird ein Gutachter oder eine Gutachterin dort gefragt haben, das Gericht überprüft haben, davon gehe ich jetzt mal aus und ich weiß nicht, wie gut oder schlecht das gelaufen ist, dann müsste man die Verteidigung oder die Verteidiger da fragen. Natürlich wird sich das Gericht die Frage stellen. Also gibt es zukünftig die Erwartung von weiteren erheblichen Straftaten. Ja, das muss übrigens nicht immer gleich ein Mord sein. Eine gefährliche Körperverletzung reicht meistens schon aus.
Aber
ja.
Könnte ich in der Theorie wahrscheinlich nicht bei einem Mord, aber ich könnte in der Theorie auch vermindert schuldfähig sein, ja, ohne direkt, dass der 63 zur Anwendung kommt.
Ja, das ist der goldene Schuss. Gut. Das ist mir auch
also
schon
sehr gelungen. Selten, offensichtlich.
Also, nee, man muss halt gut schießen, ne? Also, das ist natürlich, da bleibt dem Staatsanwalt dann mit seinem scheiß 63, die Sache im Hals. Wenn man nämlich, es gibt nämlich die Fälle, wo du ein einziges Mal im Zustand des 20 bist. Mhm. Und das nicht zu erwarten ist. Ein Beispiel ist, es gibt Menschen, die trinken 2 Konsumeinheiten Alkohol, also 2 Glas Bier, ein sehr, sehr großes Bier oder 2 Schnäpse. Und die sind dann sturzbesoffen, flippen vollkommen aus, schlafen dann ein und gut ist. Wachen auf und erinnern sich an nichts. Es gibt Leute, die haben eine starke Unverträglichkeit. Und wenn denen das erste Mal passiert, dann ist schuldlos. Mhm. Und wenn die jetzt zum Beispiel, ein Beispiel aus dem Lehrbuch oder beziehungsweise aus dem Lehrbuch, sondern aus der Ausbildung zum Fachanwalt, wenn die jetzt beim ersten Mal dort Straftaten begehen und anschließend dann quasi ein halbes oder dreiviertel Jahr kein Alkohol trinken und sagen, ich wusste ja gar nicht, dass ich so reagiere auf Alkohol, ja. Da, und ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr. Und man feststellt, ich trinke keinen Alkohol. Oder ich trinke keinen Alkohol. Und glaubhaft, dass das dauerhaft ist, dann wäre das tatsächlich so ein Fall, ja. Andere Sache ist zum Beispiel, wenn du einen massiven, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, dann lass uns das nochmal gleich aufnehmen. Es gibt auch noch eine goldenen Schuss, der so ein bisschen abgewandelt ist. Aber es gibt Menschen, die in einer bestimmten Situation sich eine Straftat begehen und die Situation ist nicht wieder zu reproduzieren. Eltern wäre zum Beispiel ein Beispiel. Mhm. Wenn du deine Eltern umbringst oder den überliebenden Eltern, also da muss man mal fragen, geht das, ne? Oder Kränkung über Jahrzehnte, irgendwie sowas. Mhm. Ne? Also wo man sagt, das passiert nicht wieder. Aber wenn das ist, dass man sagt, keine erheblichen Straftaten mehr auszugehen, dann ist das Tatbestandsmerkmal nicht erfüllt, dann gibt es die Rechtsfolge nicht.
Ich vermute aber trotzdem, dass das bei einem Mord relativ selten vorkommt.
Ja, natürlich, es ist immer die Sache, wenn du sagst, was ist die Tat? Die Tat ist jetzt eine gefährliche Körperverletzung, wo niemand wirklich bei zu Schaden gekommen ist, also eine oberflächliche Verletzung. Dann ist natürlich die Prognose des Gerichts, muss dann natürlich viel genauer sein, als bei einem Mord. Bei einem Mord heißt es dann, du hast es einmal gemacht, jetzt brauchst du schon erhebliche Zweifel, warum du es nochmal machst. Ne? Nehmen wir mal ein Beispiel, ist jemand topfit, bringt jemanden um und wird infolge dieser Tat oder im Gefängnis oder so erheblich verletzt, dass er im Rollstuhl sitzt.
Ja.
Oder sie. Ja. Oder noch schlimmer, also sich kaum noch bewegen kann. Und man dann einfach sagen muss, naja, oder es ist Zeitablauf zwischendurch, dass man sagt, naja, ist jetzt irgendwie, war damals vollkommen berserkermäßig schuldunfähig, aber vielleicht ist die psychische Erkrankung auch noch da, aber er ist nicht mehr in der Lage dazu, dass sie. Ne? Das sind natürlich alles Sachen, aber vollkommen egal. Wenn du, also der goldene Schuss des Strafverteidigers ist 23 plus, ja, von mir ist auch 21, 63 minus. Mhm. Ne? Dann, das funktioniert natürlich auch für im Zweifel, ne? Weil das muss man sich reinziehen. Jeder kennt den Denksatz im Zweifel für den Angeklagten, der Verfassungsrang hat, mehr oder weniger in Deutschland. Also, man weiß nicht genau, was mit der Person ist. Deswegen sagt man, naja, kann sein, dass er einen 21 hat, kriegt er einen 21. Jetzt weiß man aber nicht genau, ne? Also, man weiß halt nicht, ob es vorliegt. Weil dann immer besser. Und man weiß nicht, weil es vorliegt, ob es vorliegt. Deswegen darf man ihn dann nicht in die Psychiatrie sperren, weil da auch der Zweifelsatz geht. Weil da ist er dann besser für ihn. Also, man muss sich quasi nicht einmal entscheiden, was ist denn jetzt besser für ihn, volle Strafe oder Psychiatrie, sondern auf Ebene der 21, Zweifel für den Angeklagten, psychische Erkrankung liegt vor. 63, Zweifel für den Angeklagten, Psychiatrie ist nicht notwendig, keine Psychiatrie, oder ist nicht möglich, weil keine psychische Krankheit vorliegt. Das geht. Ne? Das sind natürlich dann immer so Prozentzahlen, die irgendwo vielleicht nicht im niedrigen Zweistellenbereich haben, was funktioniert. So, aber nochmal ganz kurz, was ist jetzt also psychiatrisches Krankenhaus? Ich glaube, Lee heißt sie, ne? Lee fragte, naja, viele Leute schreiben dann immer, das ist ja wie Hotel, das kann ich nicht bestätigen. Ich war schon in einigen sehr guten und einigen sehr schlechten Hotels. Ich finde persönlich psychiatrische Krankenhäuser deutlich belastender als Knäste. Mhm. Warum? Also im Knast, da gibt es normale Menschen. Ja. Was meine ich damit? Naja, das sind halt Leute, die nicht psychisch krank sind. Aus irgendwelchen Gründen haben sie sich entschieden, irgendwelche Straftaten zu begehen. Zumindest der Großteil.
Ich wollte gerade sagen, in Anführungsstrichen normal.
Genau. Das sind aber, also die haben auch alle verschiedene Probleme und natürlich gibt's Gewaltprobleme und noch ein paar andere Probleme im Knast. Ist jetzt irgendwie kein Spaziergang. Aber es sind da halt nicht nur Verrückte. Es ist schon so, also ich habe da so einen Mandant, der hat das neulich ganz gut beschrieben, als das ist ja hier total ist ein totales Irrenhaus und ich glaube, wenn man das von außen betrachtet, ist das auch so, was in so einem Haus, in so einem normalen Knast vorgeht. Das ist schon irgendwie irre, ja, also jetzt aus Sicht von jemandem, der draußen sitzt und sagt, mein Leben ist schön, aber es ist halt nichts im Vergleich zur Psychiatrie. In der Psychiatrie, da sind halt wirklich Leute, naja, die halt Leute hören, die mit ihnen reden, ne, die halt Leute, die, also immer, wenn ich in der Psychiatrie bin, ich sehe dann halt auch so diesen Anwalt, ne, Krawatte um, Anzug an und so, da werde ich, also wenn man dann irgendwo wartet, dann kommen sofort irgendwelche Leute angelaufen und sagen, sind Sie Anwalt? Ich brauche auch einen Anwalt. Das ist nämlich wie folgt. Und dann kommen jetzt irgendwelche komischen Geschichten. Also man kann gar nicht sagen, ja, vielen Dank, ich bin aber schon für wen anders hier. Es geht sofort los, dass halt wirklich wirre Geschichten erzählt werden. Mhm. Ja. Und das ist halt was anderes als in einem normalen Knast. Da kommst du auch gar nicht so auf Station in den Knast. Aber im Knast ist halt, glaube ich, nochmal ein anderer Schnack. Ne? Und das muss man sich halt reinziehen. Das bedeutet, wenn man jetzt natürlich wirklich, wirklich ganz weit draußen ist, dann ist natürlich die Psychiatrie wahrscheinlich das Beste, weil da eher Leute sind, die einem helfen. Wenn man aber an der Grenze tanzt, ja, vom 21.
Ein bisschen schuld ist.
Und genau, also, oder vielleicht auch viel schuld ist, ne, aber halt trotzdem noch den 21 bekommen hat, dann ist das natürlich schon was anderes, wenn man mit einigermaßen normalen Leuten im Knast sitzt oder wenn man mit wirklich Leuten, die wirklich krank sind, in der Psychiatrie sitzt. So. Und dazu kommt, dass die Zugriffsmöglichkeiten in der Psychiatrie natürlich ganz andere sind als im Knast, ja. Wenn du im Knast funktionierst, wird du einigermaßen in Ruhe gelassen. Mhm. Ja. Also, wenn jetzt jemand im Knast saß und das anders sieht, mach auch gerne mal, aber im Verhältnis, also einigermaßen. Es gibt natürlich krasse Möglichkeiten, da dein ganzes Leben zu bestimmen und so, das ist super ätzend. Aber in der Psychiatrie ist nochmal ätzender, ne? Also in der Psychiatrie, da muss man halt irgendwann auch Medikamente nehmen und das läuft halt unter dem Kampfbegriff Zwangsmedikation und so. Also, das ist wirklich ein krasser Eingriff. So. Und dann muss man halt nochmal sehen, Stichwort, und da kommen wir jetzt vielleicht dazu, wie das mit dem Dauer ist, dann erzähle ich vielleicht nochmal was dazu.
Ja.
Also, und die Hotelanlage ist übrigens, also es gibt psychiatrische Einrichtungen, da ist eine Glastür, ja. Da kommt man zum Beispiel hin, wenn man sich nicht strafbar gemacht hat, sondern es ist ja noch nicht die forensische Psychiatrie, sondern es ist die erste Stufe, wenn man sich quasi selbst einweist oder man wird eingewiesen aus Selbstgefährdung. Und dann geht das hoch bis zu einer Situation, die mit nichts, also die in nichts nachsteht, einem richtigen Hochsicherheitsgefängnis in Deutschland. Ja, also nichts ist so, wie ihr es im Fernsehen kennt, also keine Gräben und so, aber sehr viel Mauern, sehr viel Türen, sehr viel Stacheldraht, sehr viel Überwachung.
Mhm.
So. Okay, aber kommen wir dazu. Anders als die Regel, also die Freiheitsstrafe, die ja regelmäßig zeitlich ist, nämlich oder halt lebenslänglich, ist die, wird die Maßregel, läuft das bei der Maßregel ein bisschen anders. Also Entziehungsanstalt ist maximal 2 Jahre, ne? Also dann kriegt man 2 Jahre Entziehungsanstalt und anschließend sitzt man seine Strafe ab oder umgekehrt. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen. So, man kann eine Höchstfrist festsetzen von dieser psychiatrischen Unterlassung. Die Regel ist, dass man das eigentlich ohne macht.
Mhm.
Und dann ist es so, dass man da erstmal sitzt, bis es halt zu Ende ist. Und da gibt es ein paar neue Regeln. Erstmal sitzt man da drin und Paragraph 67e sagt, naja, jedes Jahr wird das überprüft. Und das ist die Realität für die meisten Menschen. Die wissen nicht, ob sie 2, 3, 4 oder 10 Jahre da drin sitzen. Die werden jedes Jahr, wird überprüft. Und was wird überprüft? Naja, es wird überprüft, ob die Bedingungen noch vorliegen. Ja, also man guckt, ist er noch krank und ist noch zu erwarten, dass er aufgrund der Krankheit erhebliche Straftaten begeht. So, und das wird einmal im Jahr gemacht. Und wenn man das einmal im Jahr gemacht hat, dann kann man auch ein Jahr lang keinen Antrag stellen, dann wartet man ein Jahr wieder.
Mhm.
Das heißt, diese ganzen Menschen sitzen da und leben von Jahr zu Jahr. Ne? Viele von denen nehmen sich jedes Jahr einen anderen Anwalt und versuchen es mit einem anderen Anwalt. Es gibt auch verschiedene, mehr oder weniger sinnvolle Strategien, an sowas ranzugehen. Die sinnvollste Strategie ist meistens, jemanden von außerhalb zu holen, um die Begutachtung zu machen.
Ja.
Ne? Also man ist klar, dass das Klinikpersonal vor Ort vielleicht noch ein paar andere Interessen hat, als nur objektiv zu sagen, was Sache ist. Also das ist die Strategie, man muss sich mal von außen holen. Das ist auch eine Pflichtverteidigung, das kann man auch machen. Wenn man jetzt jemanden hat, das wäre mein Tipp, der irgendwo drin sitzt und jemand raus haben will, würde ich mal ein paar Euro zurücklegen, um beim nächsten Jahr vielleicht mal jemanden so bezahlen zu können, dass man da auch richtig Zeit für hat, weil das natürlich alles wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig zeitaufwendig ist. Einfach weil du musst ja mit den Leuten, die da drin sind, und wenn die nicht vollkommen klar sind, dann ist es auch wahnsinnig anstrengend, alles mit denen zu besprechen. Da musst du halt dafür sorgen, dass die richtigen Leute sind, so, und da ist natürlich, also als Pflichtsache ist das schon ziemlich tough, das gut hinzukriegen, muss man dann machen, aber mein Tipp wäre, sucht euch jemanden, dem ihr ein bisschen Geld, mehr Geld gebt, damit der auch die Zeit dazu hat, das ordentlich zu machen, so. Bedeutet aber auch, wenn man irgendwann gesund wird. Ja, also es gibt ja psychische Erkrankungen, die kommen in der Welle, dann werden die behandelt und dann sind die eigentlich, solange man die Medikamente nimmt, weg oder beherrschbar,
ja.
Dann kommt man raus. Es gibt aber natürlich auch psychische Erkrankungen, die nicht behandelbar sind oder trotz Behandlung niemals einen so gesund machen, dass man keine erheblichen Straftaten mehr begeht, wahrscheinlich. Und dann ist natürlich Käse. Und gerade für die Leute umgebracht haben, ist natürlich die Sache immer, dass die Gutachter wahnsinnig viel Angst haben zu sagen, den lasse ich raus, es wird schon gut gehen.
Ja, weil man, habe ich irgendwo mal gelesen, weil man ja auch schwer vorhersagen kann, in welche Situation eine Person kommt. Wo sie vielleicht dann so getriggert wird, dass dann doch nochmal was passiert.
Genau.
Das ist einfach so.
Lee
hatte noch eine Frage.
Mhm.
Haben wir erst die Maßregel oder haben wir erst die Haft?
Kommt drauf an. Habe ich rausgesucht, meine ich, ne? Habe ich das nicht rausgesucht? Also, das kann das Gericht festlegen, meine ich. Jetzt habe ich es aber gerade nicht auf dem Schirm. Augenblick, muss ich Reihenfolge. Also, erst die Maßregel, dann die Strafe.
Okay, das heißt, im Zweifel sitze ich sehr lange in der Maßregel und wenn ich dann doch irgendwann da rauskomme, dann muss ich nochmal, ich überspitze das jetzt mal ganz bewusst, muss ich nochmal die 15 Jahre absitzen, zum Beispiel.
Ja, und es kann es auch ändern.
Ne? Mhm.
Das ist natürlich ganz, ganz, ganz unangenehm, wenn er erst quasi einige Jahrzehnte in den Knast muss und dann dahin muss er in den Knast. Das ist dann aber auch, also das ist die Sache, also erst, ganz grundsätzlich erst Maßregel und dann Knast, weil du ja erstmal quasi gesund werden sollst, ne? Das muss halt natürlich auch alles Sinn machen, ja? Wenn du so psychisch krank bist, dass du 6 bis 10 Jahre da rumhängst, dann ist es weiter. Ich möchte noch mal kurz was zu den 10 Jahren sagen. Nach 10 Jahren ist es dann so, bei der 10. Überprüfung, also nach 10 Jahren, gelten dann andere Regeln, da muss es erheblich wahrscheinlich sein, ne? Das Ergebnis ist, und auch da kommt auch mal Unterschied Maßregel zu Gefängnis. Im Gefängnis hast du Anspruch auf eine Entlassungsvorbereitung. Ja, da wirst du irgendwie, also vor 5 oder 10 Jahren war das heiße Thema, man hat den Leuten mal ein Smartphone gezeigt. Ja, man hat mal Hafturlaub bekommen, damit die Leute rauskommen. In der Psychiatrie beschreibt, hat das mal jemand bei mir so beschrieben, das war in Hildesheim, die Person, die es beschrieben hat, ist wie folgt. Nach 10 Jahren werden die sich angeguckt, dann sagt man, okay, eigentlich solltet ihr hier bleiben. Wir haben nie was gemacht, dass wir euch rauslassen, weil wir euch 10 Jahre lang mitgeschleppt haben und immer gesagt, ihr werdet's nicht, ihr seid jetzt auch nicht gesund, aber die neuen Regeln sind jetzt so streng, dass ich euch rauslassen muss und lasse ich euch raus. Dann kriegen die Leute wortwörtlich und tatsächlich einen Müllsack, da packen sie ihre Sachen rein, dann werden sie von der Anstalt runtergefahren zur Diakonie, die ein Obdachlosenheim haben, werden da abgesetzt, viel Erfolg. So, also das ist die Entlassungsvorbereitung, ne? Während bei einem Gefängnis die Entlassungsvorbereitung eigentlich vorsieht, dass man hilft, eine Wohnung zu finden, ALG II zu beantragen, vielleicht sogar einen Job zu finden.
Mhm.
Dass man denkt, und das ist halt, das, all das findet halt in der Psychiatrie nicht statt, ne? Also der Maßregelvollzug ist das Schlimmste, was einem, glaube ich, in Deutschland passieren kann. Ja, also wenn man da irgendwie was, also das ist, man hat halt weniger Rechte und so weiter. Also das ist dann so, man kommt ja nach 10 raus, herzlichen Glückwunsch. Die Alternative ist natürlich, wenn man das nicht so macht, dann passiert es halt immer weiter und immer weiter und immer weiter und wird immer jährlich überprüft. Und man kommt auch nicht raus. Das ist ja auch kein Alternativ. Das Problem ist halt, dass wir keine richtig guten Konzepte haben, um mit Menschen, die sich im Bereich von 20, 21 bewegen, umzugehen, wenn man ehrlich ist. Ja? Schon unsere Grundannahmen, habe ich ja oben erklärt, halte ich eigentlich für Käse, weil es halt Quatsch ist, dass man sich ganz oder, also muss man sich, entweder ist man oder man ist es nicht. Aber das wird nach hinten nicht besser. Vielleicht noch eine Sache, die vielleicht noch eine positive Sache ist, und zwar ist der 63 auf Bewährung, nenne ich das immer, wenn ich das Mandanten erkläre. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, jetzt habe ich das nämlich gerade verblättert. Ich glaube 67 ED oder sowas. Tja. Alles klar, also finde ich gerade nicht, macht auch nichts, weil die entscheidende Frage ist, also man kann nämlich Folgendes machen, man kann Leute auch auf Bewährung setzen, das heißt, nehmen wir mal ein fiktives Beispiel, man begeht etwas, eine Straftat, man verletzt jemanden schwer, ja, und zwar im Zustand einer akuten Psychose, wird dann aufgrund dieser Psychose verhaftet oder dieser Tat verhaftet, kommt in den Maßregelvollzug, also ist quasi Untersuchungshaft in der Maßregel, das geht natürlich auch, man kommt nicht Untersuchungshaft, wenn man in 63 soll, sondern man kommt dann erstmal in die Psychiatrie. So, und da kommt dann halt irgendeine nette Ärztin, einen netten Arzt, die überzeugen, nimmt doch Medikamente, jetzt nimmt man Medikamente und stellt fest, ja, was habe ich da für einen Scheiß gebaut? Und sagt, ich hätte gerne, und das ist dann die Premiumlösung, nimmt eine Depotlösung. Was bedeutet das? Naja, Tabletten nehmen kann man mal vergessen. Eine Depotlösung, da kriegt man alle x Wochen eine Spritze und dann ist das Medikament die ganze Zeit da. Und das kann man super kontrollieren, weil da kommt halt der Typ alle 4 Wochen, holt sich die Spritze ab, das wird aufgeschrieben, jetzt geht ans Bewährungsgericht, fertig. Ja. Und wenn er die Medikamente nimmt, dann ist er normal. Ja, vielleicht nicht 100% leistungsfähig, aber er ist normal. So, das heißt, auf der einen Seite hat er eine Straftat begangen, die dazu führt, dass er in 63 kann. Die Bedingungen des 63 liegen auch vor, nämlich es ist zu befürchten, dass er weitere Straftaten begeht und gefährlich ist. Aber es gibt ein milderes Mittel. Nämlich, wir müssen den gar nicht einsperren, damit er seine Medikamente nimmt oder seine Therapie macht oder was auch immer. Mhm. Sondern wir geben den Spritzen oder Medikamente. Muss jetzt nicht immer mit Spritzen sein. Und wenn das möglich ist, dann kann man verurteilt werden für oder freigesprochen werden oder verurteilt werden 2021, den 63 bekommen und Bewährung bekommen. Und das ist natürlich für diese Betroffenen ganz gut.
Ja.
Solange die ihre Medikamente nehmen, dürfen die halt draußen bleiben. Solange die ihre Therapie machen und irgendwelche anderen Auflagen, dürfen die draußen bleiben. Das sind halt psychisch Kranke, die vielleicht auch dann in offenen Wohngruppen oder so leben.
Mhm.
Ja, aber die halt nicht eingesperrt werden müssen, solange sie im Rahmen der Therapie funktionieren. Und das ist häufig, wenn man die Mandanten so weit kriegt, dann ist das sehr, sehr befriedigend für alle Beteiligten. Ne?
Weil ja, natürlich.
Man wird nicht so richtig bestraft, man hat irgendwie eine Perspektive, man kann an sich selber arbeiten und es gibt halt nicht überall nur Zäune und Schlösser. Und das ist schon, finde ich, also das ist, eine Sache ist natürlich alles schwierig und wenn die Leute richtig krank sind, hast du auch, ist halt nicht viel zu machen. Ne?
Ja. Okay. Das war doch ganz spannend.
Klare Sache, wer immer meint, das ist ein Hotel, ja, der möge sich mal selber einliefern lassen in so ein psychiatrisches Krankenhaus. Viel Erfolg, ja. Das ist nichts, wo irgendjemand sein möchte.
Nee.
Also außer die Leute, die da arbeiten, um Menschen zu helfen, die wollen da sein. Aber als Insasse nicht schön, ja, gar nicht schön. Und nochmal der Spoiler, wenn ihr psychische Krankheit habt, dann weist euch selber ein. Ne? Also ihr sagt, es läuft was nicht, dann vorstellen, googeln, wie man das macht, lasst euch helfen. Also das ist ja nicht schlimm, wenn man sich da helfen lassen muss. Ist zwar nicht schön, aber besser, als irgendwas, dass irgendwas passiert.
Genau.
Schon wieder so viel geredet. Es geht weiter. Ah ja, ne? Also der staatsanwaltliche Witz ist jetzt klar, ne? Um das mal zurückzukommen. Der Rechtsanwalt meint, keine Haftstrafe und der Staatsanwalt sagt, schlimmer als Haft.
Mhm.
So. Muss man übrigens Mandanten noch mal erklären, was ist jetzt hier die bessere Variante und dann müssen wir sich das überlegen. In den 63 Reihen verteidigen macht man eigentlich nicht.
Okay. Gut. Dann haben wir noch ein kleines letztes Thema und zwar einen kleinen Nachtrag zu unserer lieben Polizei. Das Thema ist einfach wirklich, ich krieg eine Krise. Also wir hatten ja schon beim letzten Mal, ich glaube, das haben wir beim letzten Mal schon erwähnt, dass Seehofer gesagt hat, also sein Ministerium hat eigentlich gesagt, es möchte eine Studie machen. Seehofer hat gesagt, nö, wir machen keine Studie zu Rassismus in der Polizei beziehungsweise zu Racial Profiling. Weil das, er hat das wohl nicht gesagt, dass das verboten ist und man braucht das nicht, das kommt wohl woanders her. Ich glaube, das kommt auch vom Ministerium, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall soll er sowas gesagt haben, wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Also er will keine Studie machen. Dann hat Boris Pistorius, niedersächsischer Innenminister, gesagt, ja, fände ich gut. Finde ich auch schön, dass nachdem man erst die eigene Parteivorsitzende so angegangen ist, jetzt doch mal überlegt, ob das vielleicht sinnvoll ist, hat überlegt, können wir das nicht als Länder machen? Können wir nicht uns alle zusammentun und sagen, wir machen sowas? Soll aber, soweit ich das bisher gelesen habe, Daniel darf mich gerne ergänzen gleich, in Abstimmung mit den Polizeigewerkschaften durchgeführt bzw. abgesprochen werden. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Also, vielleicht drei an, also ich zitiere das mal, Struktur, Eier, Gewerkschaften. Zum Thema Struktur, das muss man vielleicht nochmals erklären, warum kann Boris Pistorius, das ist jetzt einer der SPD-Innenminister, das liegt weil die meisten Polizisten gehören halt nicht zu Seehofer, ne? Die meisten Polizisten sind Polizisten, die im Landesdienst stehen, deswegen ist über die Frage, was man da wie wo macht, wird mit Landesgesetzen und von den Landesinnenministerien entschieden. Das heißt, die allermeisten Polizistinnen und Polizisten in Deutschland haben als Chef eine Landesinnenministerin oder gibt es jetzt einen in Schleswig-Holstein oder einen Landesinnenminister. Da hat Seehofer quasi gar nichts zu melden. Die Bundespolizei, die kleinste Polizei ist, wobei ich mir nicht 100% sicher bin, wie das bei Saarland und Bremen und so ist, aber die Bundespolizei, die halt ganz andere Aufgaben hat, die hat halt so Außengrenzennummern und bestimmte andere Sachen, insbesondere Bahnhöfe und Bahnen und so, die ist dafür zuständig, die gehört zum Bundesinnenminister. So, kurz, deswegen gibt es überhaupt die Diskussion. Stichwort Eier, habe mich ja gefragt, ob Boris Pistorius die Eier hat, ja, ich habe es ein bisschen anders ausgedrückt, aber ich greife da nochmal drauf zu, ob das zu machen, er hat es jetzt so ein bisschen, das muss man mal sagen, denn das ist die letzte Sache. Witzig ist ja dieser Move mit den Polizeigewerkschaften und das kennen wir in Niedersachsen schon zu Genüge. In Niedersachsen haben die nämlich mal gesagt, naja, wir möchten eine Kennzeichnungspflicht unter den Bedingungen, die Polizeigewerkschaften mitmachen.
Mhm.
Ja, Das ist dann der Kompromiss. Die Gewerkschaft sagt nein. Teile der SPD und der Grünen sagen ja. Die Gewerkschaft sagt nein. Teile der SPD sagt ja. Boris Pistorius macht einen großen Kompromiss und sagt, wir machen es aber zu einer Bedingung, die alle akzeptieren. Dann sagen Teile der Grünen und der SPD, ja, okay, anders kriegen wir es ja vielleicht nicht. Die Gewerkschaft sagt, ja, okay, machen wir so. Dann verhandelt man, dann sagt die Gewerkschaft, ja, also die Bedingung ist, dass wir keine Nummern tragen. Ne? So, vielen Dank für nichts.
Danke.
So. Ja. Und ich glaube, so wird es auch laufen. Das ist dieser peinliche, bescheuerte Versuch, sich auf keinen Fall mit diesen Stimmungsgruppen bei der Polizei anzulegen. Also, wenn man feststellt, ne, dass irgendwo was schief läuft oder dass es gut läuft, dann muss man auch nicht immer alle fragen. Dann lässt man das einmal nach wissenschaftlichen Kriterien erforschen. Und dann kann anschließend die Polizeigewerkschaft immer noch schreien, ist alles Kacke. Aber warum man jetzt sagt, ich mach das nicht, ist halt die Frage, wie auch so eine Polizeigewerkschaft sowas torpediert. Aber da muss man halt die Leute auch dienstverpflichten, an sowas teilzunehmen. Ende. Ne? Also, also ich weiß es ja nicht, wir hatten das in letzter Folge besprochen. Keine Ahnung, wie rassistisch die Polizei ist. Ja.
Aber.
Sollte man mal erforschen.
Sie ist zumindest, also dass sie weniger rassistisch ist als die Gesellschaft, halte ich für fragwürdig.
Das ist Quatsch. Also glaube ich auch nicht. Also wer ist denn weniger rassistisch als die Gesellschaft an sich? Wer kann das von sich behaupten?
Leute, die davon betroffen sind.
Ja, das mag sein, dass das so gilt. Aber ich weiß nicht, ob das hier eine rassistische Analyse ist, aber ich erlebe, dass nicht unbedingt der Grad der Betroffenheit von Rassismus dazu führt, dass man besonders weniger davon nimmt. Das ist jetzt natürlich eine Nicht-People-of-Color-Beobachtung, aber meine Beobachtung ist, dass halt nicht der Status People-of-Color zwingend dazu führt, dass man das weniger macht. Kann aber sein. Weiß ich nicht.
Mhm. Gut.
Vielleicht ja. Noch eine Sache. Ich habe ja mal überlegt, Stichwort Frankfurt und Frankfurt und Stuttgart.
Ich kann es auch nicht mehr hören, ja.
Wollen wir nicht
drüber reden? Doch, können wir drüber reden. Ich kann gewisse Stimmen dazu nicht mehr hören, aber
Genau, kannst du vielleicht, wenn du Stimmen hörst, ne?
Nicht witzig.
Aber willst du vielleicht einmal kurz zusammenfassen, was da jeweils passiert ist? Oder so?
Ja, fass du das gerne kurz zusammen.
Also, kurz zusammenhang, wir haben jetzt schon, in Stuttgart gab es irgendwie ein Wochenende vor 4-5 Wochen nach Zusammenstöße von jungen Leuten und der Polizei, und in Frankfurt soll es das jetzt vor letzten Woche auch gegeben haben. Und in beiden Fällen gibt es Stimmen, die sagen, es seien Menschen mit, die so aussehen, als hätten sie mit Migrationshintergrund dabei gewesen. So. Mehrheitlich, überdurchschnittlich, wie auch immer. Mhm. Keine Ahnung, war ich nicht dabei, kenne die Akte nicht. Meine These, die ich habe, könnte es sein, dass die Leute, die besonders angenervt sind von irgendwelchen Rassismen bei der Polizei, zurzeit aus welchen Gründen auch immer, also und zwar unabhängig, oder von nicht nur von Rassismus, sondern auch von anderen Effekten, also vielleicht auch Leute, die abends feiern und ständig kontrolliert werden oder mal einen Joint kaufen und so weiter, dass gerade die in diesen beiden Fällen die bestimmte Stimmung genutzt haben, um mal sich mit der Polizei ein bisschen zu schubsen und Schlimmeres?
Nee, eigentlich ist Saskia Esken schuld.
Du meinst Saskia Esken?
Ja, ja.
Als SPD-Vorsitzende und Anführerin junger, frustrierter Männer aus großstädtischen Milieus.
Ja, nee, weil die ja die Polizei so in Misskredit gebracht hat. Deswegen sagen jetzt alle, okay, können wir draufhauen.
Schade, ich dachte, wir diskutieren das ernsthaft.
Oh, wirklich, ich find's so ätzend. Nein, Entschuldigung, sprich weiter.
Ja, nein, ich weiß nicht. Also, ich habe keine Ahnung, wie Zusammensetzung da war. Meine These ist, unabhängig von Staatsbürgerschaft, Migrationshintergrund oder nicht, wäre meine, weiß nicht, durch nichts belegte These, kann es sein, dass Menschen, die gerade besonders wenig Bock auf die Polizei haben, das einfach gerade ausgenutzt haben. Und dass das natürlich ein Wechselspiel mit der Polizei ist. Mhm. Weil das halt genau die Leute sind, die ständig kontrolliert werden. Kann das sein? Und das ist nicht nur aus rassistischen Gründen, sondern vielleicht auch aus anderen Gründen. Weil ärmlich aussehen, weil sie abends sich besonders bewegen, weil sie vielleicht auch kleinen Drogengeschichten machen. Also das ist so meine Beobachtung, die ich durch nichts schützen kann. Ja.
Ja.
Habe ich so beobachtet.
Hast du beobachtet.
Könnt ihr uns ja mal so schreiben, wenn es sagt.
Okay.
Sind wir durch, wa?
Nee,
wir haben noch Seehofer die zweite.
Genau, ich will eigentlich nur kurz ergänzen, niemand möchte Boris dabei helfen, seine Studie zu machen.
Außer der Innenminister von Rot-Rot-Grün in Thüringen.
Ah, okay.
Glaube ich.
Das ist gut. Gucken wir mal, was passiert. Was Seehofer möchte, und manchmal frage ich mich wirklich,
ja, was der möchte, weiß ich auch nicht. Der möchte einfach die Welt brennen sehen.
Seehofer hat sich jetzt entschieden, nach Frankfurt war es jetzt am Wochenende, ne? Erst war Stuttgart, ja, dann war Frankfurt. Nach Frankfurt, was wirklich auch nicht schön war, das will ich auch überhaupt nicht sagen, aber wir könnten doch mal eine Studie machen über Gewalt gegenüber Polizisten und Polizistinnen. Ja.
Das okay. Wichtigste Thema.
Spoiler-Alarm gibt es
übrigens gibt's auch. Wann gibt's
das? Weiß man schon. Ja. Ist auch durchaus so, dass man merkt, dass das ansteigt.
Ja, wobei da ja wieder Hellfeld, Dunkelfeld ist, ja, ne? Also nochmal zur Wiederholung, Hellfeld ist das, was in die, was quasi erfasst wird, Dunkelfeld ist das, was nicht erfasst wird. Es könnte einfach sein, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vor 10 Jahren, wenn sich einer ein bisschen gewehrt hat, einmal zugelangt haben oder fester zugepackt haben, strafbar oder nicht, sei dahingestellt, und dann war Ruhe. Mhm. Und jetzt seit Jahren die Polizeigewerkschaften denen immer sagen, ihr müsst aber anzeigen, müsst aber anzeigen, müsst aber anzeigen. Jetzt seit Jahren immer mehr angezeigt wird, dass deswegen der Anstieg da ist.
Ich möchte auch kurz auf einen, ich würde gerne sagen, befreundeten Podcast, aber soweit sind wir noch nicht, auf Lauer und Wehner hinweisen, die auch in ihrer letzten Folge gesagt haben, ich glaube, Ulrich Wehner war es, so nach dem Motto, es passiert auch schon, dass Polizistinnen und Polizisten, die Hemmschwelle, wann man denn schon verletzt ist, nicht so hoch ist. Also eine Verletzung findet sehr schnell statt, wo jemand von uns vielleicht noch sagen würde, da ist ja eigentlich nichts passiert, weil nur weil ich da jetzt überspitze es mal einen Kratzer habe, ist es doch nicht gleich eine Körperverletzung. Zumindest nicht.
Ja, man könnte auch auf die krasse Idee kommen, dass wenn dein scheiß Job ist, Gewalt gegen andere Menschen anzuwenden, also auch, ja, dass dann auch vielleicht mal was schief geht oder Leute überreagieren oder sich wehren oder und dass das nicht irgendwie Gesellschaftsproblem ist. Es ist ja schon ein Wunder. Ja. Gewalt geht insgesamt gesellschaftlich zurück. Haben wir mal gesprochen in unserem Podcast.
Gegen die Gewalt heißt das Buch von Christian Pfeiffer, lest es.
Genau, also insgesamt geht Gewalt zurück. Zwei Berufsgruppen scheinen davon nicht beeindruckt zu sein. Polizistinnen und Polizisten und jetzt ganz neuer Move, da gibt es nämlich Gewerkschaften, die das kopieren, Lehrerinnen und Lehrer. Ja, also diese beiden Berufsgruppen scheinen mehr und mehr und mehr verfolgt zu sein vom Furor Germanicus, ja, also von der deutschen Wut auf Polizistinnen und Lehrerinnen. Kann ich mir gar nicht erklären.
Doch, ich schon. Also, ich möchte kurz aus dem Buch zu sehen, bei Lehrerinnen und Lehrern ist es tatsächlich gar nicht so, also das muss man tatsächlich differenziert sich angucken, weil grundsätzlich geht Gewalt zurück, aber die Gewalt wird stärker, die dann passiert. Also es wird extremer, was an Schulen dann passiert, wenn etwas passiert.
Quelle?
Das Buch, die Studien von Pfeiffer.
Das Buch gegen die Gewalt von Pfeiffer.
Ja. Das sind ja Studien, die
er... Was ist der für eine Quelle? Also
das ist eine Studie.
Christian Pfeiffer.
Das sind Studien, die er gemacht hat dazu. Daniel möchte das nicht glauben. Lest alle dieses Buch.
Es gibt so kognitive Dissonanz, nennt sich das. Wenn man was hört, was einem nicht passt, ne, dann hört man das nicht. Also, das möchte ich hier noch, ich möchte das auf unsere To-Do-Liste schreiben, Laura, das verstehe ich nicht. Wie passiert das denn? Also, verstehe ich wirklich nicht.
Kann ich gerne nochmal nachlesen und nachtragen.
Ja.
Aber ich
muss dieses Buch vielleicht mal in meinen Händen halten, zerlesen und Christian Pfeiffer eine E-Mail schreiben, dass er nicht recht hat. Oder aber sagen.
Weil du ja auch so oft heute dich in Schulen rumtreibst.
Also, so, ich kenne ja auch 3 Lehrer und 12 Schüler. Ja. Und aus diesem anekdotischen Wissen, und ich bin auch mal zur Schule gegangen, aus diesem anekdotischen Wissen dass Christian Pfeiffer nicht mehr denkt, was soll denn dieses Elternbashing heute Abend schon wieder? So.
Gut.
Wir kommen in den Bereich, vielen Dank.
Feedback.
Vielen Dank für nichts, Laura. und für die Podcast. Ich muss mich bei Nina bedanken. Dank Nina ist nämlich mein Kühlschrank und mein Magen voll mit Bio-Lebensmitteln. Die hat nämlich dankenswerterweise ihren Anteil von so einer solidarischen Landwirtschaft an uns abgetreten für eine Woche. Und jetzt ist hier eine Tonne Gemüse mit gesund und so. Und das muss ich jetzt immer alles essen. Das ist gut für mich. Dann schaffe ich vielleicht noch 2-3 Folgen.
Okay, danke Nina.
Und einen Stefan für die IT.
Genau. Wir hatten übrigens noch, das wollte ich vorhin noch erwähnen, wir hatten noch ein Feedback auf Twitter zu unserer letzten Folge, die war nicht
gut. Und?
Wir waren schlecht vorbereitet, wurde uns gesagt. Das wäre schwach. Schon wieder, letztes
Mal ging's doch.
Ich fand's auch gerade bei dieser Folge nicht so berechtigt, die Kritik.
Also ich war schon viel schlechter vorbereitet.
Ja. Schade, also Person, ich weiß gerade nicht mehr, wer das war, aber...
Hey Twitter, sag uns mal, was du genau meinst.
Genau.
Oder ob es dir einfach nur nicht politisch passt, was wir hier dummes Zeug reden. Das ist ja auch in Ordnung.
Das ist auch okay. Es muss uns auch keiner zuhören. Ja. Es wäre schön.
Genau.
Aber
so. Das muss auch gut. Ich bin voller Salato.
Ach so, hier, ich hab's gefunden. Was für ein Gestammel und M und O doch nicht, da haben wir uns selbst eingeredet, ziemlich professionell vorbereitet für einen Rechtsanwalt und eine Doktorandin bei einem solchen Thema.
Tja.
Gut, weiß ich jetzt auch nicht.
Ich empfehle ja jedem, der das jetzt so viel M's macht. Das ist ganz einfach. 600 Euro pro Monat, ja, direkt auf einer unserer Konten. Wir geben die Daten raus. Dann stelle ich jemanden ein auf 450 Euro Basis. Oh, das ist noch nicht was. Und dann schneiden der oder die alle M's und A's raus.
Genau.
Aber das ist halt, ich bin nicht ausgebildet zu reden. Laura auch nicht.
Eben. Und wir machen das auch aus Spaß.
Aber eine Sache noch, wo ich gerade Job sagt, ich suche jemanden für eine Bindung. Also, jetzt mal ganz ernsthaft Butter bei die Fische. Du musst da aufschreiben, Jobangebot bitte nochmal in die Dings. Also ganz ernsthaft, ich suche eine studentische Mitarbeiterin oder einen studentischen Mitarbeiter für meine Kanzlei in Hannover. Okay. Wenig Bedingungen, ja, außer dass du gut bist in dem, was du machst. Geht hauptsächlich darum, so ein paar Hilfssachen. Im Zweifel kriegt er die Bewerbung, wenn er mich anmeldet, ja. Aber ich suche tatsächlich jemanden, so Jurastudierende aus Hannover. Eher am Anfang als am Ende. Ich habe euch keinen Bock, euch alles zu erklären. Und dann sagt ihr, geil, Examen, jetzt mach ich bei dir Ref. Ja? Also ihr könnt bei mir auch Praktikum machen und Referendariat. Aber eigentlich, und das ist viel wichtiger, suche ich jemanden, der so schön 450, ich zahle auch mehr als die Uni, ja, 450 Euro, schön rumchillen bei mir, geile Jobs, geile Sachen, immer witzige Sprüche von mir an den Kopf kriegen, wenn ich in die Kanzlei komme. Bisschen Verantwortung, ihr lernt ein bisschen was, das ist versprochen. Wenn ihr jemanden kennt, der in Hannover studiert und Bock hat, dann wäre das. Wenn es nicht Jurastudenten ist, ganz im Notfall kriegen wir das auch hin. Aber eigentlich eine Jurastudentin oder Jurastudent, der das macht. Und wenn es noch wie Porno, richtig Porno wäre, wenn ihr eine REFA, also eine Rechtsanwaltsfachangestellte oder einen Rechtsanwaltsfachangestellten kennt, der Bock hat auf Teilzeit bei mir, wird auch sofort eingestellt. Ja, also das suche ich, vollkommen ernst, meldet euch, das ist, ihr arbeitet quasi im Internet, ja, also bei mir. Besser wird's nicht.
Muss ich dazu was sagen?
Und ihr müsst nicht die R's rausschreiben. Hm? Dich will ich nicht einstellen, du bist fertig im Studium.
Dich nee, das möchte ich auch gar nicht.
Ich brauche jemanden, der arbeitet. So. Und die, das ist vielleicht noch eine Sache zum Renten am Ende. Jetzt sind wir, da müsst ihr auch Jobangebot von Daniel und dummes Gequatsche, ne? Ja. Das musst du irgendwie so zusammenpacken. Also, ich bin richtig stinksauer. Eine studentische Mitarbeiterin hat das in die Uni gestellt, dann ist Uni schwarze Brett, ja? Und da wurde sie nach 15 Minuten angeschrieben, nur interne Jobangebote. Ja, wie viele Jobs gibt's denn an der Uni? Da können doch gar nicht alle arbeiten. Warum darf ich da als Alumni nicht mal hinschreiben, ich will einen geilen Job für Jurastudentinnen und Jurastudenten haben? Ja,
also deswegen jetzt hier im Podcast.
Deswegen jetzt hier im Podcast. Also, wenn ihr jetzt folgender Auftrag, jeder von euch, der Jurastudierende aus Hannover kennt, zack, E-Mail hin, Daniel sucht jemanden, der vorhin arbeitet. Super witziges Team. Richtig hart, es ist viel, also ich will jemanden, der fleißig ist, ne, ist nicht irgendwie nur chillig und so, aber ist auch mal chillig, ne, und danach könnt ihr auch einen Kopierer bedienen.
Aha.
Also richtig gut.
Okay, gut, ich trage das ein.
Eins Träumchen, meldet euch bei mir, wenn ihr bei mir arbeiten wollt.
Meldet euch auch sonst, wenn ihr nicht bei Daniel arbeiten wollt, ist auch okay.
Ja.
Oh gut.
Wenn jetzt im nächsten Twitter-Kommentar steht, Daniel macht das nur, um Jobs zu finden.
Ich habe sowieso das Gefühl, dass nur du profitierst von diesem Podcast.
Das stimmt ja noch nicht. Wenn du erstmal Rechtsanwältin bist.
In ungefähr 3 Jahren, dann ja.
Warum profitiere nur ich?
Du, das Einzige, was ich immer lese, ist von Leuten, die mit dir Dinge. Na gut.
Ja, das ergibt sich so. Ich bin ja das so. Also ihr könnt übrigens auch Laura buchen. Ne?
Nein.
Also für. Laura geht in Deutschland.
Erzähl uns so spannende Geschichten über meine Doktorarbeit. Nein.
Genau, das müssen wir bei dir auch machen. Aber
wurden wir auch darum gebeten, dass wir mal erzählen, was wir so tun?
Ja, habe ich Zeit 2023 für. Ja, machen wir.
Gut, jetzt hören wir auf.
Bla bla. In diesem Sinne, schönen Abend, Laura. Ja. Danke für die Post-Production. Tschüssi.
Ciao.